Ballern.
Ballern. Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast und mal wieder stolperfrei durch den Eingang gestartet. Apropos gestartet, ob irgendetwas abhebt oder auch nicht, das werden wir im weiteren Folgenverlauf erfahren. Und wenn ihr euch gefreut habt, ach, der Simon ist heute alleine, oder wenn ihr davor Angst haben solltet, dann kann ich euch beruhigen, das ist natürlich nicht der Fall. Ich sitze hier beim lieben Tim im Wohnzimmer, aber den stelle ich euch später vor.
Ich bin nicht da.
Okay. Tim ist gerade verhindert, aber er kommt bestimmt gleich wieder. Aber wir haben auch einen lieben, euch vermutlich schon bekannten Gast, den lieben Lukas. Und Lukas, erstmal herzlichen Dank, dass du uns besuchen kommst und uns bei dieser Folge rat- und tatkräftig unterstützt. Und ja, stell dich gerne einfach nochmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du hier gelandet?
Hallo, danke für die Einladung. Man kennt mich vielleicht unter als Tolkien erklärt. Ich mache so Videos auf YouTube manchmal. Es ist 2,5 Jahre her schon, aber und ich erscheine immer wieder irgendwo bei Podcasts und freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wunderbar. Und ja, dann ist da noch Tim, der sitzt hier neben mir und stellt uns mal wieder sein Wohnzimmer. Mein
vor?
Wohnzimmer.
Also das ist mein Wohnzimmer.
Ich habe quasi dein Wohnzimmer jetzt annektiert, weil ich gesagt habe, mein Wohnzimmer, aber dein Wohnzimmer natürlich zur Verfügung. Als ob man es dir entwendet hätte und als ob ich es jetzt quasi horten würde. Ja, Tim, hallo, wer bist denn du?
Okay, ich bin der Tim. Ich war in der einen oder anderen Folge dieses Podcasts auch schon mal. Ja, und ich begleite euch heute mit den anderen beiden Chaoten hier durch ein sehr, sagen wir mal, archaisches Thema, wo viel unklar ist. Aber einiges auch trotzdem sehr prominent in einigen Geschichten von Tolkien. Und würde euch gerne helfen und verhindern, dass ihr verbrennt.
Das ist sehr großzügig von dir. Mhm. Und apropos archaisch, wir haben natürlich auch Genussmittel am Start. Und ja, Lukas, du hast dir auch selber was kredenzt. Willst du das einfach mal kurz vorstellen? Und dann gehen wir quasi weiter zu unserem üblichen Gezeugs.
Ja, sehr gerne. Ich habe mir quasi ein Suchtmittel gegeben, was ich in letzter Zeit sehr oft konsumieren muss fast.
Gold?
Es kann sein, dass Golden Apple sogar drinnen ist. Es ist der Bio-Beste-Laune-Früchtetee aus biologischer Landwirtschaft von Spar Natur pur.
Und wie schmeckt er so? Ist er zufällig fruchtig?
Fruchtig und apfelig vor allem.
Hm. Das klingt gut. Ja, wir haben ein Bier, Union Lager, aus, ja, ich würde an der Beschreibung einfach mal behaupten, aus Osteuropa. An der Seite steht sehr vielsagend Slavni Okus, Vovsaki, Klapdzici, Smajosko, Dociewiecze, Vivsakem, Porzikur.
Es ist Slowenien.
Ich
übrigens.
Bin mir sehr sicher, dass ich das komplett falsch ausgesprochen habe. Das tut mir auch leid, aber ich beherrsche kein Slowenisch. Wenn irgendjemand eine Idee hat, was da drauf steht, dann schickt uns eine Mail oder schreibt uns bei Instagram oder ihr kennt den Bums. Aber wir gucken jetzt auch mal erstmal, wie es schmeckt und dann sagen wir was dazu. Das Bier ist nämlich quasi handverlesen für diese Folge. Tim, zum Wohle.
Prost.
Wie findest du es?
Es ist ja ein Lager, ne? Übrigens, ich habe jetzt hier mal natürlich ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht. Die Brauerei Union ist gehört zur Familie Kosler. Die machen auch, manchmal findet man im Edeka zum Beispiel diese Biere mit diesem Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten auch mal so eins. Das ist die gleiche Firma. Mittlerweile leider auch von Heineken gekauft, aber bis dahin eigentlich selbstständig gewesen und jetzt auch noch verbunden mit der Lasko-Brauerei. Die hatte man der ein oder andere auch schon mal gehört. Ich finde, es schmeckt wie ein Lager, es sieht aus wie ein Lager, es ist ein Lager. Es ist eher ein bisschen, ein bisschen gedämpfter in der, im Geschmack, aber sehr süffig. Ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich finde es ganz gut. So typisch osteuropäisch, glaube ich. So ein bisschen dünner als halt das, was wir so.
Ich würde da im Großen und Ganzen auch mitgehen, bis zu diesem Punkt, dass ich es dann doch ein bisschen dünn finde tatsächlich. Also jetzt auch nicht zu dünn oder verwässert, um Gottes Willen. Also da hatten wir schon, ich sage mal, wässrigeres hier. Aber für meinen Geschmack müh zu dünn. Aber trotzdem ganz ganz gut trinkbar eigentlich.
Ja, und hat irgendwie eine ganz hopfige Note trotzdem am Ende. Das ist fast schon interessant.
Ja, und ja, Pfeifenkraut haben wir auch angebaut und uns auch angesteckt. Tim, was verschmökern wir da?
Wir, achso, nee, das ist jetzt noch der Tabak hier. Wir haben Holger Danske wieder mal ausgepackt. Passend zum Thema, ihr schon gemerkt habt, der Lukas hatte auch etwas Goldenes. Wir haben Holger Danske, die Golden Harmony, ist ein dänischer Tabak, hergestellt aus so den ganz Tabak-Klassikern, Burley, Black Cavendish, sowas. Hersteller sagt, schmeckt fruchtig, Honig, Vanille. Mhm. Ich finde, es ist schon, also die Bezeichnung Golden Harmony ist eine ziemlich passende. Es ist schon sehr harmonisch, ohne dass es allerdings irgendwelche Spitzen in irgendeine Richtung hat, würde ich sagen.
Ja, soweit würde ich mitgehen. Ich persönlich finde den inzwischen schon ein bisschen trocken. Wir haben den ja schon länger. Aber ich finde ihn auch relativ rund. Ich weiß, das sage ich häufig, aber das spricht ja eher dafür, dass wir hier ganz, ganz brauchbares Pfeifenkraut verschmökern. Und vielleicht noch nachgereicht, den Aufmerksamen unter euch wird es möglicherweise aufgefallen sein. Wir haben euch gar nicht erklärt, warum das Bier passend ist zur Folge.
Das stimmt, der Nils wäre wirklich sauer auf dich.
Ja, also es ist eine wirklich knall, quasi fast feuerrote Dose, kann man schon sagen, mit halt dem Union oder Union-Schriftzug und darüber thront ein, Achtung, ein goldener Drache und ja, irgendwie Gold scheint ja das Thema zu sein, insofern habt ihr schon richtig erraten, wir unterhalten uns heute über verschollene Piratenschätze im Star-Wars-Universum, wo sind meine Moderationskarten? Ich glaube, ich habe eine Fehlinformation
unter die Leute gebracht. Das ist die Folge zu Skeleton Crew, die wir noch aufnehmen müssen.
Ah, ja, nein, also vielleicht geht es heute um Gold oder diejenigen, die Gold sehr schätzen und keine Zwerge sind, sondern unwesentlich größer und nicht ganz so vielzählig in Mittelerde. Und wer das sein könnte und ob wir uns an dem Thema die Finger verbrennen oder so, das hört ihr nach der üblichen Einführung. Bis gleich.
Echsen, die auf Schafe geiern.
Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt gerne Kontakt zu uns auf. Das geht einmal über Instagram, dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Einmal unter www.hördieringe.de, da könnt ihr einen Kommentar unter der aktuellen Folge hinterlassen. Oder einmal per Mail an langgrundblatt@web.de.
So, und mit ordentlich Feuer und Dampf sind wir auch schon wieder da. Gold haben wir leider nicht.
Ärgerlich. Ich hätte aber hier so eine Statue gebaut.
Das
können wir gleich schmelzen lassen, wenn
Nein, erstmal der sachliche Teil, danach die kontroverseren Themen. Ihr habt es vermutlich schon irgendwie erraten. Wir unterhalten uns heute mal über Drachen in Mittelerde in erster Linie. Und vielleicht machen wir auch noch einen kleinen Abstecher am Ende zu Drachen generell, weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und ja, Lukas, direkt mal die erste Frage an dich. Und ist sehr allgemein gehalten. Was sind Drachen?
Oh, das ist tatsächlich nicht mal so eine einfache Frage, weil das ja, ne, je nach Kulturkreis auch anders ist. Bei uns in der Popkultur, es ist halt im Grunde, es ist eine große Echse. und im Mittelalter halt die Mittelalter und davor, danach die mystischen Vorstellungen, die darum entstanden sind, also mehr oder weniger von Dino-Skeletten, die halt gefunden haben, und dann haben sie gedacht, ey, wo kommen diese großen Knochen her? Und deshalb haben wir ja aus dem asiatischen Raum Drachen und im europäischen Raum Drachen, die aber unterschiedlich aussehen. Und ja, in der Fantasy kennt man sie heutzutage größtenteils als diese großen, feuerspeienden Monster, die halt Burgfräulein räubern und Dörfer angreifen und auf einem Goldschatz sitzen, was wir ja vor allem bei Tolkien zweimal mindestens haben.
Das ist so eigentlich schon mal ganz wunderbar erklärt. Und direkt vielleicht erstmal
ja eigentlich bemerkenswert, dass die Vorstellung von Drachen mittlerweile bei uns sehr monomäßig geprägt ist. Es gibt vielleicht die europäischen Drachen und die sehr eher asiatisch geprägten, aber an sich ist ein Drache schon recht klar umrissen. Und bei Tolkien, wo wir jetzt gleich auch noch drauf arbeiten, gibt es ja dann doch irgendwie etwas unterschiedliche Bilder eines Drachen. Es gibt natürlich mit Smaug ein sehr prägendes Geschöpf.
Den Stereotyp-Drachen.
Den Stereotyp-Drachen, der ja auch sehr ist wie so dieser stereotypische mittelalterliche Drachen. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere.
Ja, und wo wir schon an der Stelle sind, ist vielleicht ja auch interessant, dass Drachen ja auch kulturell unterschiedlich gesehen werden. Also hier so in der europäischen Mythologie und in den Geschichten sind es halt eher böse, raffgierige Wesen, die halt, wie du schon gesagt hast, dann Burgfräulein rauben und Goldschätze, und dann gibt's eher die Sagen, wo irgendwelche tapferen Krieger ausrücken oder ob einzeln oder mit oder ganze Heere und halt versuchen, den Drachen, der da im Wald sein Unwesen treibt oder irgendwie so halt zu erschlagen aus unterschiedlichen Gründen. Und zum Beispiel im asiatischen Raum stehen Drachen ja häufig als Symbol für Weisheit. Also
oder
völlig
Glück, ne?
Oder auch Glück, genau. Also völlig andere Herangehensweise quasi. Und ja, ich glaube, also spontan, bei Tolkien kommen ja nicht so viele Drachen namentlich vor. Aber einer, der Glück bringt, fällt mir da spontan nicht ein. Insofern vielleicht dann doch also, da eher die Orientierung.
Ich hätte jetzt gesagt Glaurung, aber das auch nicht ganz ernst geballt.
Tatsächlich war das ja aber so ein bisschen, ich weiß es nicht, wo das, aus irgendeinem Interview war das, glaube ich. Muss man vielleicht auch nachschauen jetzt, weiß ich nicht auswendig, aber ich glaube mich zu erinnern, dass er mal gesagt hat, dass ihm diese, weil tatsächlich im Spätmittelalter waren Drachen eher sowas, so Witzfiguren teilweise in den Geschichten, und er hat gesagt, er will wieder einen Step back gehen und er will wieder diese furchterregenden Monsterdrachen haben, die er dann eben in seine Geschichten eingebaut hat. Aber ist lange her, dass ich das irgendwo gelesen habe. Also kann es doch Müll sein, aber wird passen.
Und ist ihm ja auch so gesehen ganz hervorragend gelungen. Vielleicht widmen wir uns mal so den Drachen dann auch wirklich in Mittelerde und da vielleicht mal ganz kurz, welche Drachen gibt es denn so? Gibt es da irgendwie Unterschiede oder sind das quasi alles so Prototyp-Drachen wie halt Smaug, der ja, ich glaube, beschrieben als Feuerdrache aus dem Norden. Groß, kann fliegen, spuckt Feuer, ist geil auf Gold und Schätze und isst gerne Zwerge.
Und Schafe. Das wird sehr oft erwähnt in Hobbit, dass er Schafe isst.
Ich stelle mir das ja ein bisschen, also ich würde jetzt nicht auf so Wolle rumkauen, aber vielleicht, man könnte sie auch vorher scheren, ne?
So?
Ja. Ich habe das Schaf schon mal geschält.
Meint ihr, der hustet auch so Wolkenäul aus?
Ja, das sind die Feuerstöße. Das ist eigentlich nur ein ganz blöder Trick. Der
Drachen setzt die, Katzen der Lüfte.
Die Darstellung von Drachen und Katzen ist bei Tolkien gar nicht so unterschiedlich. Beide kommen nicht so gut weg.
Ja, ich mein, Katzen kommen ja aus Mordor laut einem Brief. Mhm.
um deine Frage zu beantworten. Also,
ja.
Wenn man so ein bisschen, sag ich mal, recherchiert oder versucht, das so einzuteilen, gibt's ja, findet man immer wieder diese Einteilung quasi in drei verschiedene. Also einmal quasi diese Kaltdrachen, die nicht so viel mit Feuerspucken am Hut haben, sondern dafür fliegen können. Dann gibt's Drachen, wie zum Beispiel den schon erwähnten Glaurung, auf den wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen eingehen, der zwar Feuer spucken kann, aber nicht so gut fliegen oder nicht so fliegen können. Und dann halt die großen Feuerdrachen, sowas wie Smaug als wahrscheinlich so, könnte man sagen, Krone dieser Entwicklung. Und da gibt's noch so ein paar Trivia, gehen wir vielleicht am Ende auch noch drauf ein, so zum Beispiel die mechanischen Drachen, die Tolkien in einigen Versionen vom Fall von Gondolin beschreibt, die dann eher tatsächlich gar keine Lebewesen sind, sondern
Maschinen,
genau.
Aber tatsächlich, bei den Kaltdrachen bin ich mir nicht sicher, ob überhaupt dabei stehen, dass die fliegen können. Ich glaube, die werden erwähnt, dass es Kaltdrachen gibt, aber mehr wird nicht erwähnt. Also so, das könnten auch Würmer sein, weil Scarfer war ja zum Beispiel Kaltdrache. Mhm. Und da, der heißt ja auch Scarfer, der Wurm.
Das würde natürlich auch ein bisschen erklären, warum die dann nicht so wirklich in Erscheinung getreten sind, wenn die nicht so weit kommen, weil sie nicht fliegen können, ne?
Und das ist ein wunderbarer Ansatzpunkt, weil ich fände es cool, wenn wir mal grob erörtern, wie ist eigentlich die Funktionsweise von einem Drachen, wo kommen die her und wie funktionieren die?
Du meinst so biologisch quasi?
Ja, also wer war zuerst da, das Drachenei oder die Drachenhenne?
Also ich weiß gar nicht, ob es die, so ich sag mal Drachenei in dem Sinne.
Wissen wir irgendwas über die Schöpfung dieser Drachen in Tolkiens Werk?
Ja, ich glaube, also, es wird schon an einigen Stellen gesagt, dass halt Melkor da quasi seine Finger im Spiel hat, dass er die quasi irgendwie gezüchtet hat. Man könnte natürlich jetzt spekulieren und ähnlich, haben wir in der Trollfolge jetzt ja besprochen, ne? Man mag vielleicht auch merken, dass wir jetzt das nächste Thema in die Richtung haben, wie die Trolle eine gewisse Verwandtschaft zumindest zu den Ents haben, auch wenn der Seppel mir jetzt 1000 böse Nachrichten schreibt, aber ne, da könnten ja die Drachen auch eine gewisse Verwandtschaft zu den großen Adlern zum Beispiel haben. Ne? So wäre irgendwie naheliegend zumindest mit diesem Fliegepart. Es scheint also tatsächlich zu sein, dass Melkor sie irgendwie gezüchtet hat, und dann stellt sich natürlich die Frage, pflanzen die sich überhaupt vor Ort oder sind das alles Drachen vom Anfang sozusagen, die quasi aktiv erschaffen wurden. Ich weiß gar nicht, ob es dazu so viel gibt, aber sie scheinen so gesehen halt eher von Melkor und damit natürlich aus dem Norden zu kommen, weil da ja seine großen Festungen waren.
Ja. Ja, und es ist tatsächlich sehr schwierig, weil Tolkien nicht viel dazu geschrieben hat, und der schwierigste Part, also Leben erschaffen, wissen wir ja, können die Valar an sich schon, so wie Aule die Zwerge erschaffen hat, also, aber die halt quasi geistig nichts konnten. Er musste halt, wenn sie sich bewegen sollten, musste er dran denken. Und bei den Drachen kommen wir auf ein ähnliches Problem. Und was für mich irgendwie das Wahrscheinlichste ist, ist, dass er Umaya, also böse Maya, irgendwie da eingesetzt hat. Ist halt natürlich auch schwierig, weil, wenn es Tolkien nirgendwo beschreibt, woher soll man wissen, ob das jetzt so ist oder nicht? Die andere Möglichkeit ist, dass er das tatsächlich irgendwie über eine Gedankensteuerung gemacht hat. Bei Glaurung hat man da teilweise so Elemente, dass quasi, was er denkt, hat Melkor direkt bei sich, also dass quasi Melkor durch die Augen von Glaurung sieht. Das wird aber spätestens mit Smaug schwierig, weil da Melkor ja aus der Welt draußen ist.
Also es muss ja schon irgendwie sowas zumindest in die Richtung eine Rolle spielen, weil wir die Drachen ja eben nicht als willenlose Dinge kennenlernen, sondern die haben ja durchaus ihren eigenen Willen und sind, was so das Intelligenzniveau angeht, so wie ich die verstehe, wahrscheinlich dem durchschnittlichen Menschen auch eher überlegen, sondern es sind schon sehr gerissene und listige Viecher.
Ja, und was man ja auch so ein bisschen rausliest, auch gerne mal sehr eitel und selbstverliebt oder selbstüberzeugt.
Was ja also, wirklich zu der Maya-These.
Also auch teilweise war, ne? Wirklich mit ausgeprägtem Charakter und eben nicht einfach quasi, ja, potenziell gesteuert wie ein Nazgul. Auch darüber haben wir schon mal geredet und da wollen wir auch gar nicht zu breit drauf eingehen. Also wir kennen nur wenige namentlich erwähnte Drachen, zu denen kommen wir später. Haben wir irgendeine Idee davon, wie viele Drachen so über die Zeitalter in Mittelerde gewandelt sind und wie viele gegebenenfalls auch quasi in Melkors Heeren dann oder so gedient haben oder ihm halt dann auch direkt unterstanden sind?
Ja, da haben wir wieder das Hassthema Tolkien und Zahlen.
Ja.
Tolkien nennt ja leider kaum Zahlen und wenn, dann entweder mathematisch inkorrekt oder er schreibt 200 Tabellen drüber. Leider zu den Drachen gibt's da nix.
Weil das ist schon was ich, also mal so am Gesamtkonzept Drache bei Tolkien. Okay, es gibt grob zusammengefasst halt drei unterschiedliche Arten. die zu unterschiedlichen Zeitpunkten leben oder am Ende potenziell halt auch alle nicht mehr. Und ich weiß nicht, über was wir, ich glaube, das kann auch die Trollfolge jetzt kürzlich gewesen sein, wo wir auch mal überlegt haben, wie viele Trolle mag es wohl geben, weil die müssen ja auch alle irgendwie ernährt werden, die brauchen ja einen bestimmten Lebensraum, wie man das halt bei großen Tieren, wo wir dann auch nochmal den Sprung zu den Dinosauriern haben, die sind ja nur so groß geworden, weil halt Fauna und Flora das halt entsprechend hergegeben haben, so in der heutigen Welt, in der wir leben, sind halt irgendwie und dann zum Beispiel halt große pflanzenfressende Saurier, die dann halt bis zu 25 Meter lang werden mit ihren Hälsen und 40 Tonnen schwer, ja einfach nicht mehr möglich, weil nicht genug Nahrung zum Beispiel da ist.
Ja, und ich glaube, Nahrung ist zum Beispiel einer der sehr limitierenden Faktoren, ne? Also,
und potenziell auch Lebensraum.
Sind wahrscheinlich rar gesät, wird es jetzt nicht so viele geben. Oder Sachen, also Gold an sich ist ja auch schon eine sehr begrenzte Ressource. Das heißt also, das ist jetzt nichts, was unendlich wachsen kann mit der Art und Weise, wie sie leben. Wir wissen natürlich nicht genau, brauchen Drachen überhaupt etwas zum Leben, wenn es wirklich irgendeine Art von Maya ist, wahrscheinlich nicht so sehr. Da machen sie es aus purer Boshaftigkeit sozusagen. Aber wenn es wirklich Voraussetzungen gibt, für einen Drachen zu leben, dann ist es ein sehr begrenztes System.
Ja. Wobei Smaug musste ja immer wieder rausfliegen, um Schafe zu reißen. Weil nur weil du ein Maya bist, ist ja dein Körper trotzdem an sich irgendwo irdisch.
Ja, das stimmt schon.
Auch wenn sie es natürlich nicht zwingend brauchten, aber naja, gewisse so. Und wir wissen ja nicht eben, ob. Aber das wäre zum Beispiel so ein Faktor, wo man sagen könnte, dass die Drachen tatsächlich keine Maya sind, weil sie eben rauskommen müssen, um zu essen.
Ein interessantes Phänomen. Also mir fällt es schwer, also wir sind ja erst vor ein paar Tagen auf das Thema gekommen, aber seitdem mache ich mir halt schon so meine Gedanken. Und also es sind halt sehr viele Fragen, die sich auftun. Zum Beispiel einfach, wie versorgen sich diese Drachen? Was sind Drachen überhaupt? Und dann halt auch die Frage der Fortpflanzung und halt auch der Schöpfung. So ist, keine Ahnung, also hat beispielsweise Melkor dafür gesorgt, dass dann insgesamt so 12 Drachen gespawnt sind oder so. Also hat die sich irgendwie, wie auch immer, zusammengeschöpft oder gesungen oder geschaffen. Und
also ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass es zum Beispiel mehr als 12 sind. Wie gesagt, Zahlen gibt's nicht, ne? Aber es wird ja von zum Beispiel Glaurung auch gesagt, dass er zu dem Zeitpunkt der mächtigstes. Das heißt, es gibt definitiv noch andere und auch, also ist ein paar mehr wird es wohl gegeben haben. Jetzt sicherlich keine vierstellige Zahl, ne? Aber vielleicht eher so 30, 40. Ist wahrscheinlich eine ähnliche Nummer wie mit den Balrogs, wo auch ja die Anzahl der Balrogs sehr stark schwankt im Laufe von Tolkiens Werksgeschichte.
Wobei, da haben wir wenigstens Zahlen, dass es später 7 gewesen sein sollten, also.
Also auch arg begrenzt, ne?
Ja, auch arg begrenzt. Das ist halt immer schwierig, weil quasi, das hat er so spät gesagt, dass es dann mit älteren Versionen der Geschichte nicht mehr wirklich funktionieren kann. Schwierig. Bei den Drachen wissen wir zum Beispiel, dass es in der Nordheide, glaube ich, heißt es, über den Grauen Bergen auf jeden Fall noch mehrere Drachen haben. Und es gab ja auch zwischen Zwergen und den Drachen gab es ja auch immer wieder Sachen, also ja, also mittlere zweistellige Zahl würde ich auch sagen.
Interessant eigentlich. Also jetzt, wo ihr gerade die Balrogs angesprochen habt, es gibt ja, ich meine Gosmog, also quasi den in Anführungszeichen Oberbalrog. Aber wenn es dann am Ende nur 7 gewesen sein sollen, dann ist das ja schon so eine Größe, wo man auch überlegen kann, ob man denen nicht doch noch irgendwelche Namen gibt. Ja. Ansonsten ja gut, also ist das halt so quasi Gosmog und seine 6 Bengel.
Der von Moria wurde ja offensichtlich geadelt, ne? Der den Namen bekommen, Balrog von Morgoth.
Entschuldigung für das. Das ist so ein bisschen so eine Haustiergeschichte dann, ne?
Und es gab noch Lungorfin.
Oh gut. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es noch einen zweiten mit dem Namen gibt.
Der ist doch ganz versteckt und kann auch nur ein Entwurf sein. So eine Sache ist das jetzt,
Aber das ist, oder nicht? Das ist cool. Da habe ich direkt wieder was gelernt.
Ja.
Das finde ich nice. Ja, gucken wir uns mal so ein bisschen die Zeitalter an und schauen wir mal drauf, was die Drachen denn für eine Rolle gespielt haben. Also erstes, zweites, ich weiß, im zweiten Zeitalter bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da waren sie auch noch aktiver als dann im dritten, weil im dritten wissen wir, glaube ich, nur von Scatter und Smaug. Aber fangen wir vielleicht doch mal im ersten Zeitalter an.
So. Fangen wir doch am Anfang an.
Am Anfang war das Drachenei. Oder die Drachenhenne. Wir wissen es nicht. Aber
ist die Drachenhenne dann Morgoth?
Wenn wir mal eine Folge über Morgoth machen, würde ich das als Folgentitel bitte
die Drachenhenne, ja,
im Hinterkopf behalten wollen.
Die hat Morgoth ein Ei gelegt.
aber ja, wie verhält es sich mit den Drachen im ersten Zeitalter? Wie viele kommen da namentlich vor und inwieweit greifen sie in die Geschicke Mittelerdes ein?
Also, Entschuldigung, Lukas, mach ruhig, ich wollte dich nicht.
Passt schon, ich habe eh schon so viel geredet.
Es gibt, ich glaube, namentlich im ersten Zeitalter wüsste ich nur von zwei. Das sind der schon angesprochene Glaurung und dann später noch Ankalagon, spricht man es, glaube ich, aus, ne?
Ankalagon, ja.
Ja, genau. Wobei sicherlich da auch noch ein paar zumindest erwähnt werden, als es die, jetzt kamen die Drachen. Und das kann natürlich alles sein zwischen zwei und
drei.
Könnten auch vier gewesen sein, aber
Glaurung spielt ja zumindest eine sehr prominente Rolle, ne, beim der Geschichte von Turin. Da ist er ja so ein bisschen der, nennt's jetzt mal böse, Unglücksrabe. Aber nicht in dem Sinne, dass es der ist, der das Unglück erfährt, sondern der das Unglück eher bringt. Zieht sich ja so ein bisschen als Motiv durch diese ganze Story.
Da kurz, tut mir leid fürs Reingrätschen. Nee, eigentlich tut's mir gar nicht leid. Ich grätsche einfach gerne rein. Aber das haben wir bisher noch nicht erwähnt. Drachen ja bis zu einem gewissen Grad auch offenbar mit magischen Fähigkeiten.
Ja. Also der Glaurung verhext, also wirklich, oder verflucht der Turin stellenweise, glaube ich, auch nochmal. Und er legt ja auch zum Beispiel diesen Vergessenszauber auf ihn und seine Schwester. Ne, die Geschichte von Turin, die behandeln wir, glaube ich, irgendwann, wenn wir in richtig guter Stimmung sind, weil die ist eher ein bisschen deprimierend.
Bis dahin kann ich sie auch lesen. Ich weiß nur, dass da irgendwas war und dass halt der Drache eine Rolle gespielt hat, aber was genau.
So eine klassische Antwort aus so einer mündlichen Prüfung, ne? Ich weiß, dass da irgendwas war, aber
bis dahin kann ich es ja lesen.
Ja, genau, also Glaurung spielt da eine recht prominente Rolle, scheint auch in Melkors Heeren einen General oder irgendeine Art von Führungsposition zu haben, ähnlich wie die Balrogs. Und später dann an Ankalagon wird dann ganz am Ende ein bisschen relevant, weil der so als letztes Aufgebot von Melkor mitgeschickt wird gegen die Heere der Valar halt. Als größter Drache, der jemals gelebt hat.
Und wissen wir von weiteren, ich sag mal, relevanten Ereignissen oder Schlachten, wo die mitgehauen? Weil das Erste, was man ja möglicherweise denkt bei Drachen und gerade mit Ankalagon, größter aller Drachen, das ist ja schon so ein Faustpfand. Wenn wir mal gucken, und ich finde das in den Filmen gar nicht schlecht umgesetzt, so ein Ork ist für einen Menschen und auch für einen Elben, also für einen Elben ist es eher so eine widerwärtige Erscheinung, für einen Menschen dann vermutlich schon eher eine furchteinflößende Erscheinung. Und dann haben wir Trolle und die sind ja nur wirklich furchteinflößend für alle. Dann haben wir noch Drachen oder auch einen Balrog. Und ich denke mir, also so ein Drache, wie schaffst du es denn mit Drachen, Kriege zu verlieren? Und wie werden diese Drachen denn besiegt? Weil auch die Drachen.
Also Melkor hat ja streng genommen erstmal nicht verloren. Das war vielleicht einer der Points. Beim Fall von Gondolin werden auch immer mal wieder Drachen erwähnt, je nach Geschichte. Aber auch da kommt es ja vor, dass die Drachen die Stadt mit angreifen. Ich denke schon, dass das ein recht großer Impact auf so einem Schlachtfeld ist, wenn da so ein feuerfliegendes, speiendes Riesenvieh rumfliegt. Ist jetzt eher schon ein stärkerer Gegner, denke ich.
Auch wenn es nur rumkrabbelt. Also Glaurung war ja mehr oder weniger unbesiegbar, außer halt von seinem Bauch. Das war ja. Glaurung kommt ja tatsächlich relativ früh schon in die Geschichte rein. Also, ne, wir wissen ja nicht, wann er genau geboren ist, kann auch schon vor.
Der Geschichte mit dem Zimmerilli sein.
Ja, tatsächlich, weil man weiß ja nicht, wie lange braucht so ein Drache, um zu wachsen und wann hat quasi Melkor begonnen dann mit der Züchtung. Aber kurz nachdem halt die Elben, die Noldor angekommen sind, so ich glaube noch vor dem Bau von Gondolin oder knapp danach, ist der Glaurung schon das erste Mal rausgekommen. Und da hat einfach Melkor den mal rausgeschickt, um so die Lage zu testen, ist er wieder zurückgerannt, aber Glaurung ist ja mit der prominenteste Drache eigentlich in Tolkiens Werken. Vielleicht wird er im Hobbit mehr genannt, aber ich glaube, er hatte schon den größten Impact.
Er scheint mir immer so ein bisschen wie, ich sag mal, die erste erfolgreiche Testversion. Also das ist so der erste Drache, den Melkor wirklich losschickt und der dann auch wirklich einen großen Impact hat. Das heißt, er scheint wirklich so, sag mal, das erste große Projekt gewesen zu sein, was erfolgreich war. Insofern ist er vielleicht so wirklich der erste von vielen, in dem Sinne, ne?
Implizierst du gerade so ein bisschen, dass es quasi vorher gescheiterte Versionen gab? Weil den Gedanken finde ich recht gut.
Ja, also könnte ich mir vorstellen, ne? Also Melkor wird ja schon auch so nachgesagt, dass er wirklich Experimente gemacht hat. Und das impliziert ja, ein Experiment, wenn ich mehrere mache, geht wahrscheinlich eins schief. Vermute ich.
Ja.
Und das heißt, vielleicht sind wirklich irgendwo so Reste von nicht fertigen Drachen, also weiß ich nicht, Füße vergessen oder so.
Oder vier Flügel statt den Füßen.
Also, oder Spalt Wasser statt Feuer. Blöd gelaufen.
Mist.
Also ich denke schon, dass Melkor, ähnlich wie wir das ja später auch bei Saruman sehen, da schon noch ein bisschen ausprobiert hat und so geguckt, was geht. Und dann am Ende, als es fertig war oder als es zumindest einsatzbereit ist, richtig fertig war, glaube ich, ja wahrscheinlich gar nicht richtig. Vielleicht war der auch ein bisschen früh losgelassen, könnte man sogar.
Genau, der hatte ja noch eine weiche Haut, weshalb so Pfeile auch noch in den Rhein gelandet sind. Genau. Und deshalb erstmal Panzerung wachsen lassen, dickeres Fell zulegen.
Ja, und das ist eigentlich klassisches Try-and-Error-Verhalten. Ne? Ich schicke den los, ich guck, funktioniert's, okay, funktioniert nicht. Warum? Haut war zu dünn. Muss Haut dicker gemacht werden.
Kurze Frage, Glaurung hatte keine Flügel, ne?
Nee, das war...
Der war ohne,
ne? Nicht, er hatte Beine, aber ja, aber er konnte Feuer speien.
Weil, also um da an eure Ideen zu knüpfen, die mir auch sehr gut gefällt, dass es wirklich halt über die Jahrhunderte einfach über Try and Error, also
es kann schon sein,
quasi,
dass ich...
Quasi Versuchskaninchen.
Glaurung stirbt ja, weil der quasi über so einer Schlucht kriecht und Turin eben von unten...
Aufschlitzt,
anpiekst, genau. Und das wäre natürlich zu verhindern gewesen, wenn er fliegen könnte. Und es kann natürlich schon gut sein, dass Melkor sich dann gedacht hat, ja, okay, das ist jetzt schiefgegangen, weil der konnte nicht fliegen. Das heißt, Version 2 sollte besser fliegen können. Und dass sich so dann diese geflügelten Drachen.
Aber was ich gerade überlege, ist, vielleicht hat er das mit dem Fliegen ja nicht ordentlich hingekriegt, weil nicht genügend Flügel oder nicht groß genug oder zwei unten und zwei oben und die haben halt in die entgegengesetzte Richtung irgendwie gepaddelt und das war dann auch kontraproduktiv.
Und Drachen sind schwer, ne? Ist so ein bisschen das Hummelproblem.
Ja, also dass er dann gesagt hat, nee, ich mache erstmal so ein Bodendrachen, weil so das Grundgerüst ist gut und das mit den Flügeln, der Geschichte widme ich mich dann später. Ich stelle mir gerade vor, so eine Werkstatt von Melkor, wie der ganz viele Skizzen und Pläne und Ideen und Notizzettel irgendwie an so eine Wand gepinnt hat, wo dann draufsteht, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, beim nächsten Mal das.
Wir wissen ja auch nicht genau, ob es da zum Beispiel auch Einfluss von Sauron gab. Ne? Es ist ja gar nicht so richtig klar, wie viel hat Sauron mit diesen ganzen Melkor, sag mal, Projekten eigentlich direkt zu tun, ne? Aber dieses Verderben liegt ihm ja dann doch auch irgendwie ein bisschen. Vielleicht hat er da auch einen gewissen Einfluss, ne? Und dann fehlten ihm halt im dritten Zeitalter leider die Baupläne und er konnte nicht weitermachen. Musste ein Nazgul machen stattdessen dann.
Ich stelle mir das vor wie so ein Rezepteblock. Man nehme so und so viel Gramm Echsen, Essenz, eine Feuerzwiebel und keine Ahnung, eine getrocknete Flügel von irgendwas. Naja, gut, wie züchtet man sich eigentlich einen Drachen? Das wäre auch mal interessant. Aber gut, ja, wir haben Glaurung, wir haben Ankalagon.
Ja, Ankalagon. Da ist das so ein bisschen mein Liebling, weil der ist einfach so. Ja, der wurde halt, das war der größte Drache und der wurde besiegt.
Ja, nur, also Ankalagon ist so ein bisschen das, was Gondolin auf der guten Seite ist. Großer Name, steht für etwas, das Symbol für die Sache und geht direkt beim ersten Mal Stütze ab. Ja.
Also das ist so grob zusammengefasst, erste Zeitalter mit den Drachen.
Ja, also ich habe es ja eben schon erwähnt, wir sollten sie vielleicht nochmal zumindest so honorable mention, die Metalldrachen, die Melkor auf Gondolin losschickt, wo vielleicht ja auch normale Drachen bei waren, wo aber dann so Orks drin sind und so Feuer quasi gespien wird als
Special Effekt.
Nicht mechanisch, sondern, doch mechanisch und nicht biologisch sozusagen. Und ich denke, das war auch so ein bisschen, vielleicht hatte Melkor da einfach noch, also das ist jetzt kein Kanon, ne, weil das sind verschiedene Versionsgeschichten, aber vielleicht hatte Melkor zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht genug Drachen und hat gedacht, okay, dann baue ich jetzt hier noch ein paar aus Metall, so quasi so Attrappen. So ein bisschen wie dann später hier Ralf Bormann das in seiner geplanten Verfilmung umsetzen wollte. Und
an der Stelle vielleicht eine Empfehlung. Unsere Kollegen vom Smalltalk haben sich durchaus ausführlich damit auseinandergesetzt. Das ist sehr hörenswert.
Ja, die Bormann.
Ja.
Schrecklich.
Ja, also aber vielleicht hat er versucht, da einfach so ein bisschen noch ein paar Drachen zu imitieren, einfach damit es mehr sind, so, ne? Mhm. Damit die Elben noch ein bisschen mehr Angst haben in Gondolin.
Was mir gerade zweites und drittes und potenziell auch viertes Zeitalter, machen wir gleich, was mir jetzt spontan einfällt, und da muss ich halt an diese Panzerung, Feuerspeien und so weiter denken. Klar, das findet Tolkien in der Mythologie, aber diese mechanischen Drachen, könnt ihr euch vorstellen, dass sie da vielleicht von den ersten Panzern im Ersten Weltkrieg auch einfach inspiriert war.
Ja.
Weil dieser krasse psychologische Effekt, der damit ja auch erzielt werden soll, und halt dieses nicht biologische, sondern halt dann von Orks gesteuerte mechanische, das klingt irgendwie für mich schon so ein bisschen nach so einem Panzer.
Ja, und vor allem, wenn man die entsprechenden Texte liest, finde ich, hat das auch sehr Erste Weltkrieg-Vibes so ein bisschen.
Vor allem viel mehr, weil diese Gondolin-Drachen, diese mechanischen Drachen, bei ihm sind sie aus Bronze in der Geschichte, aber das sind ja Truppentransporter für die Orks. Mhm. Und ja, da kann man jetzt ein bisschen tiefer reingehen, weil er hat ja gesagt, so Soldaten an sich sind ja Orks, wir sind Orks, wir waren alle Orks. Mhm. Und die Metalldrachen an sich, Truppentransporter, und er hat diese Geschichte ja im Lazarett geschrieben, nachdem er von der Somme zurück ist. Also das ist schon sehr wahrscheinlich auch ein bisschen, ne, Traumaverarbeitung und so. Wurde vielleicht auch deshalb geändert später, weil es nicht in die Geschichte gepasst hat, aber das kommt ziemlich sicher davon her. Natürlich, Tolkien mag keine Allegorie und so, deshalb hat das wahrscheinlich auch rausgenommen, aber das sind im Grunde einfach die Truppentransporte im Ersten Weltkrieg.
Gut, zweites Zeitalter. Nicht Zweiter Weltkrieg, Zweites Zeitalter.
Ich will noch im Ersten Zeitalter nämlich kurz so ein bisschen backtracken.
Ja, gerne.
Du hast ja am Anfang was gesagt mit was braucht so ein Drache, wie viel nimmt er tatsächlich her? Und bei Ancalagon habe ich mir da vor Jahren mal Gedanken drüber gemacht mit Leuten auf einem Discord. Und ich habe hier das Transkript von einem Video, das ich dazu gemacht habe, offen.
Stark.
Weil ich habe mir das mal natürlich durchgerechnet.
Nice.
Weil man muss ja ein bisschen rumnörden. Bin ich davon ausgegangen, so Ancalagon war groß, ist 1 Kilometer lang. Da habe ich mir gedacht, ja, 1,6 Kilometer dann Spannweite. Das heißt natürlich,
1,6 Kilometer ist halt insane, ne?
Fett. Ja, ja, aber es hat geheißen, der ganze Schlachtfelder verdunkelt, also kann man so annehmen.
Um das mal in Relation zu setzen, ich laufe so 25 bis 30 Minuten von mir zu Tim und das sind ungefähr 1,6 Kilometer.
Ja.
Und ich bin die Strecke ja hierher gelaufen, eben vor dem Podcasten. Und wenn ich das nochmal überlege und das alles unter so einem Drachenflügel oder in dem Fall zwei Flügel in einem Drachen durch, das ist halt völlig absurd dimensioniert.
Ja. Aber so wie es Tolkien beschreibt, finde ich das nicht allzu unrealistisch. Klar, kann natürlich variieren, kann viel kleiner sein. 100 Meter ist ja auch schon insane lang. Aber ja, dann habe ich mir ausgerechnet, ja, die Flügelfläche, die er dann hätte, wären so 671.000 Quadratmeter, das entspräche 90 standardgroßen Fußballfeldern. Also, ja, so eine kleine Stadt. So, was habe ich dann noch? Ja, also, dass der halt die Flügel bewegen kann, das geht an sich nicht mehr. Die wiegen halt dementsprechend. So, Gewicht, wo habe ich es? Genau, wie ich das gerechnet habe, ich habe alles irgendwie wie von einem T-Rex hochgerechnet dann und plus halt Flügel und so. Genau, jetzt muss ich das finden. Irgendwo habe ich das nämlich hingeschrieben, wie schwer der war. Ah ja, 4,6 Millionen Tonnen. Also so schwer wie 12,5 Empire State Buildings.
die geflogen haben, ne? Also 4,6 Millionen Tonnen, die geflogen haben. Ne?
Und weil du die Ernährung vorhin angesprochen hast, da bin ich erst drauf gekommen, ist nämlich, wie viel der brauchen würde, eben auch von einem T-Rex dann rauf überschlagen auf das Gewicht und halt noch ein Faktor drauf, weil wenn du fliegst, brauchst du halt natürlich viel mehr. Und das Hirn soll, jetzt muss ich die Zahl erstmal entziffern, 358 Milliarden 346 Millionen 279.698 Kilokalorien.
Ja, das sind einige Big Macs. Also das
ja, wenn man das dann, wenn man jetzt sagt, der frisst Orks oder Menschen, ein Mensch hat ungefähr 110.000 Kilokalorien. Ich will nicht wissen, von welcher Website ich das gefunden habe. Das heißt, der müsste jeden Tag 3,5 Millionen Menschen essen, was so das Kerngebiet von Berlin ist.
Das erklärt ein bisschen, wo ganz Melkos Sklaven alle hin sind.
Aber wie ist er da rangekommen? Also er ist ja nicht nach Berlin gegangen und hat die Leute da abgeholt, sondern...
Nö, aber es wurden ja schon im ersten Zeitalter immer mal wieder Elben und Menschen. Und Elben sind vielleicht sogar so ein bisschen nahrhafter, weil die haben ja quasi nochmal einen anderen Stoffwechsel.
Also nein, ich kann das erklären. Also völlig einfach. Elben, Lembas. Ein kleines Stückchen füllt den ganzen Magen. Das bisschen Lembas, was in dem Elb ist, bedeutet, dass der Elb dann Lembas für den Drachen ist und daher braucht er nicht so viel und das macht die Sache noch viel realistischer. Oder
absolut.
Oder nicht.
Man müsste quasi diese Kilokalorien jetzt in Lembas umrechnen, um das ja, also ich glaube schon, also das war, denke ich, nicht Melkos bestes Projekt. Das
vielleicht
war zum Scheitern verurteilt.
Vielleicht ist das...
Ich meine, hat man auch gesehen.
Ja.
Es war ein Absturz.
Ja, es war ein ganz klarer Absturz.
Und man muss ja auch sagen, es hat ja mehr oder weniger zu seinem Untergang dann auch geführt. Natürlich wäre der irgendwann wahrscheinlich gekommen, aber Ankalagon ist ja in die Fangorodrim, diese 11 Kilometer hohen Berge gekracht und die sind dadurch eingestürzt. Also war schon eher Kacke von ihm.
Ich stelle mir das gerade vor. Also so das höchste Gebirge, in dem ich bisher war, das sind halt die Alpen gewesen. Und also wir reden ja jetzt von einem Gebirge, was quasi Himalaya plus nochmal die Alpen drauf dann ungefähr sind. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen zu visualisieren und ich krieg's einfach nicht gebacken, weil das ist ja so krass überdimensioniert.
Ich weiß auch gerade nicht, woher die Zahl kommt. Also ne, alles mit Benefit of the doubt oder wie das heißt.
Kein Problem, behaupte einfach, es ist auch von Natur und Wesen von Mittelerde. Okay.
Das ist
nach den Tabellen haben es eh alle zugemacht.
Das ist im Endeffekt auch Natur und Wesen unseres Podcasts. Berühmt berüchtigt sind ja unsere Faktenchecks, die wir regelmäßig ankündigen und dann doch nicht vollziehen.
Aber ja, jetzt stell dir mal vor, du hast dieses Riesengebirge vor dir und dann kracht auf einmal so ein Kilometer lange Drache rein und das bröckelt.
Das musst du halt auch überall gemerkt und gehört haben.
Ich meine, Beleriand ist da nach runtergegangen, von daher.
Tja, jetzt wissen wir auch, was mit Atlantis passiert ist. Also das wird ja eher mit Numenor in Verbindung gebracht, aber warum klein denken? Ich habe gerade mal überlegt, Tim hat da drüben so eine Pringles-Dose stehen, ob wir einfach mal gucken, wie viel Kilokalorien da quasi so drin sind und ob man den Drachen nicht einfach hätte von Pringles ernähren können. Also.
Ich glaube, meine Dose reicht dafür nicht.
Nee, könnte knapp werden, aber vielleicht.
Das Volumen, das kannst du ausrechnen, aber.
Gut, noch was zum ersten Zeitalter, sonst würde ich tatsächlich ins zweite weiter fliegen.
Ja, dann fliegen wir weiter.
Ja, im zweiten Zeitalter, also kriegen wir da irgendwas von Drachen mit oder ist dann an der Front erstmal Ruhe? Also ich habe da jetzt. Aber ich bin da jetzt auch nicht so belesen. Ich habe da jetzt spontan erstmal nichts auf dem Schirm.
Zweites Zeitalter passiert da gar nichts. Vielleicht in der Serie, wer weiß, was da alles noch kommt.
Oh ja.
Aber.
Das stimmt, das haben sie noch gar nicht entdeckt. Ich hoffe, es bleibt so.
Wir können ja einen Zuschauerbrief schreiben. Liebes Team von Amazon Prime, könnt ihr bitte in die nächste Staffel von Die Ringe der Macht irgendwelche Drachen mit reinbauen, weil ich mag die so sehr.
Ja, also ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass wir im zweiten Zeitalter gar nichts von denen hört. Okay, wir hören wenig aus dem zweiten Zeitalter, Sauron ist da irgendwie anders aktiv, aber es muss ja eigentlich noch ein paar Drachen gegeben haben, weil im dritten Zeitalter kommen ja ein paar zumindest auf den Plan. Und
also die haben das sicher alle gelebt.
Ja, genau, also da denke ich, das safe, ne? Es wird nicht so sein, dass da gar keine Drachen gab. Aber sie sind sehr ruhig, ne? Und auch die Zwerge, gut, was die Zwerge zum Beispiel angeht, kriegen wir eigentlich immer nur die Perspektive von Durins Volk größtenteils mit. Und die leben zu dem Zeitpunkt halt im Moria, was vielleicht einfach zu weit südlich ist, um mit den Drachen irgendwelche Schickereien anzufangen. Das würde ich vielleicht als Erklärung machen. Und Moria lässt sich für einen Drachen sehr schlecht erobern, muss man natürlich auch sagen. Da war der einsame Berg schon besser.
Beziehungsweise es gab ja am einsamen Berg auch schon so Zwergensiedlungen. Was da tatsächlich sein könnte, und das ließe sich ja mit Tolkiens Art der Geschichtenerzählerei erklären, dass er ja quasi die Primärquellen immer braucht, dass vielleicht es früher im zweiten Zeitalter sogar Angriffe gegeben hat, aber dass die durch die Feuer von Balrog oder von Smaug einfach verbrannt wurden, dass diese Aufzeichnungen einfach schlichtweg nicht mehr gibt.
Oder wenn die Zwerge wirklich ausgelöscht wurden, natürlich vielleicht auch einfach von den Drachen, die es erobert haben, ne?
Genau.
Gute Punkte. Dass im Endeffekt auch der Drache ja in Lage ist, so vor Ort in die Geschichte einzugreifen, indem er sie einfach auffrisst oder, naja, auslöscht vielleicht nicht, sondern ausflambiert eher, aber.
Ja, und von den Elben wissen wir, glaube ich, die sind wahrscheinlich nicht nördlich genug im zweiten Zeitalter, da wo die noch leben. Beziehungsweise, die haben auch ja nicht so, dass die diese Schätze anhäufen und wahrscheinlich sind sie deswegen nicht so interessant. Ähnliches gilt für die Menschen. Was natürlich gut sein kann, ist, dass die anderen Zwergenstämme durchaus Stress mit den Drachen auch hatten, ne? Die jetzt,
da nicht, wissen wir ja auch gar nicht so viel.
Nee, eigentlich ja nix, so größtenteils, ne? Ist,
Man weiß, wie die heißen und das war's. Ja.
Also das wäre durchaus denkbar, ne?
Gerade insofern kriegen wir es auf jeden Fall in der Amazon-Serie noch irgendwo gezeigt.
Es ist halt das Ding, dass, ob die so weit in den Osten vor allem geflogen sind, weil die meisten Zwergenstämme sind ja bei den Roten Bergen ganz weit im Osten.
Ja, Meteor Man reitet aus dem Osten auf einem Drachen nach Mittelerde.
Dieser Meteorit war eigentlich nur ein verhinderter Drache.
Okay,
das war ein Experiment von Melkor.
Nicht, dass ich nur Autor bei denen werde oder so. Ja, im dritten Zeitalter, da wird's dann wieder interessanter. Da ist natürlich relativ bekannt dann Smaug aus dem Hobbit. Aber ich meine, im dritten Zeitalter haben wir dann auch Skata, den wir eben schon angesprochen hatten. Der war aber, glaube ich, vor Smaug, oder?
Müsste. Der Skata ist doch der Drache, der die Zwergen, der einen Zwergenhort im grauen Gebirge geplündert hat, der später von einem Vorfahren der Rohirrim erschlagen wird. Aus dem Hort stammt nämlich das Horn, was Merry
muss vorher gewesen sein.
Von, ich glaube, Eomer, vielleicht auch Eowyn, von einem von beiden auf jeden Fall geschenkt bekommt.
Was wissen wir über Skata? Ich habe das jetzt nur ganz grob mal vor, keine Ahnung, 2-3 Tagen überflogen.
Das ist einer dieser berühmten Kaltdrachen, das wird zumindest gesagt. Und das würde ja heißen, vielleicht auch eher einer der vorherigen Drachen, die nicht so wirklich im Feuer spucken sind, sondern wahrscheinlich irgendein Überrest aus dem ersten Zeitalter, der sich halt dann so ein Zwergenhort da gesnackt hat.
Und es macht ja auch im Grauen Gebirge, das ist ja sehr, sehr weit nördlich, macht es ja dann potenziell auch Sinn, weil wir ja auch gesagt haben, so die Drachen kommen ja eigentlich aus dem Norden. Also wäre der jetzt irgendwie von woanders gekommen, wäre schon irgendwie, hätte ich mich auch gefragt, wie hat der es gemacht?
Die Nummer mit den Zwergen und dem Grauen Gebirge ist eigentlich eine sehr, also da spricht man fast nie drüber, weil das so ein bisschen unter ferner Liefen läuft bei denen. Aber es ist natürlich eine typisch zwergische Geschichte, ne? Da ist ein sehr erzreiches Gebirge. Die gehen dahin, die beuten das aus und die gehen natürlich dabei drauf oder werden wieder vertrieben, weil sie halt so viele Reichtümer anhäufen. Das zieht sich ja schon ein bisschen durch deren Geschichte durch. Im Moria, im Erebor, das kommt ja immer wieder vor, dieses Motiv, ne?
Ja. Irgendwie die Zwerge lernen nicht unbedingt aus der Geschichte. Aber das liegt vielleicht auch an der natürlichen Sturheit, die wir da haben. Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht wisst ihr das. Konnte Skata fliegen?
Nee, das war ein Wurm. Scarfa der Wurm heißt immer. Okay. Also, der konnte eigentlich nix.
Für die Zwerge hat es gereicht.
Für die Zwerge hat es gereicht. Aber
wird Steffen wieder sauer.
Ich wollte schon meinen, jetzt ich sehe Steffen schon rot anlaufen und aber das wird schon.
So, finde ich das. Da haben wir den Krieg mit den Zwergen. Genau, 1570 Um diese Zeit treten im hohen Norden wieder Drachen auf und suchen die Zwerge heim, dein der Erste von einem Drachen getötet. Von einem Namenlosen aber.
Mhm. Aber da haben wir wieder mehrere Drachen, ne?
Genau, ja. Das sind auch die, die es dann nach Smaug wahrscheinlich auch noch gibt.
Ja, aber wenn die nicht fliegen können, dann bleiben die wahrscheinlich auch einfach im Norden. Dann.
Das habe ich mir jetzt gerade auch mal überlegt. So wie werden das, wenn so ein Drache aus dem Norden, der halt dann ein Wurm ist und nicht fliegen kann, wenn der in ein anderes Gebirge gehen wollen würde als eins der ganz nördlichen? Also das würde ja schon irgendwie auffallen. Und wie macht der das auch durch Wälder und über Flüsse?
Also Nebelbirge gingen ja noch von den grauen Bergen aus. Die sind ja über den Gundabad-Berg connected. Ja, ich meine, theoretisch könnte der fast bis nach Mordor durchmarschieren, weil Nebelberge entlang, wenn ich so nach oben auf die Karte gucke. Mhm. Und da kommst du theoretisch, die Flüsse, die halt entspringen, das wären kleine Bächlein für die wahrscheinlich. Die könnten Isengard runter und dann Weiße Berge. Also die könnten theoretisch nach Minas Tirith sogar kommen.
Eigentlich interessant. Da könnte man doch Fanfiction draus machen. nur ein Vorschlag. Das ist
ja quasi da, wo die Südlande schon fast sind, ne?
Ja.
Beziehungsweise die Südländer jetzt in Pelagia ist dann auch nicht mehr so weit dann.
Das stimmt.
Ja, aber quasi Südlande wird dann wieder schwierig, weil da musst du über den Anduin.
Ja, das stimmt, ja.
Aber theoretisch kannst du ja auch einfach über die andere Seite gehen. Also, dass du Eisenberge und dann am Meer von Run vorbeigehst, aber da wirst du halt entdeckt.
Ich glaube, Sauron hätte was gegen so eine Dracheninvasion.
Ja, das ist auch eine Frage für später, weil Melkor hat ja mit den Drachen, oder komm, machen wir es einfach jetzt, ne? Melkor hat ja mit den Drachen zusammengearbeitet. Wissen wir irgendwas zu Sauron und den Drachen, zumindest im Hobbit?
Ja.
Wunderbar, dann direkt ab dafür.
wird in Nachrichten aus Mittelerde erwähnt, wo das ist extra so ein Text, den Tolkien nochmal geschrieben hat, wo die Hobbits Gandalf ausfragen, was da eigentlich beim Erebor war, wo es auch ein bisschen darum geht, wie er auf Thorin getroffen ist. Und das tatsächlich wird auch in den Filmen überraschenderweise aufgegriffen, dass das tatsächlich eine Idee von Gandalf war, weil er befürchtet hat, dass wenn Sauron irgendwie zu Smaug kommt, dass die sich miteinander verbünden. Also man weiß nicht, ob es Saurons Plan war, aber es war eine Befürchtung von Gandalf, dass es eben passieren könnte und damit wäre halt der Norden verloren.
Es ist halt am Ende sehr naheliegend für Sauron, das eigentlich zu machen, ne? Also Smaug ist zu dem Zeitpunkt, jetzt mal von Sauron und vielleicht dem Balrog abgesehen, das mächtigste Wesen, was es oft, ich sag mal, im bösen Mittelerde noch so rumläuft. Und so ein Drache, gerade im dritten Zeitalter, wo ja alles schon sehr, sehr weltlich ist und ist schwer aufzuhalten. Ne?
Es ist ja auch eigentlich nichts irgendwie auf den Drachen ausgerichtet an Verteidigungsanlagen.
Ja, außer Seestadt vielleicht.
Ja, auf dem See gebaut. Und dann aus Holz, das Wasser ist zwar da, aber der Rest ist da eher so, sagen wir, aber egal.
Selbstlöschfunktion.
Ja, aber eigentlich interessante Sache, da sind wir quasi ja direkt bei Smaug, der ja auch im dritten Zeitalter dann sein Unwesen treibt, dann halt im Hobbit nachzulesen oder ja, wenn ihr mal irgendwie ganz viel Bock habt, auch in den Filmen, ich sag mal kreativ dargestellt, nachzusehen.
Wobei Smaug dann auch ziemlich gut
ist. Smaug haben sie wirklich geil hinbekommen. Mhm. Ja.
Also Smaug lebt, glaube ich, auch ein bisschen von Benedict Cumberbatch, muss man sagen, der wirklich gut trifft. Und wenn man jetzt mal vielleicht so ein bisschen von diesem, ich sag mal, Inside-Erebor-Job am Ende des zweiten Films absieht, ist das schon gut getroffen. Da sind schon einige coole Szenen bei. Muss man ehrlich gesagt sagen. Auch die stärkeren Szenen des dritten Films beinhalten Smaug. Es ist direkt am Anfang, dass er tot, aber auch das, finde ich, kann man so sagen.
Ja, zum Tod und so weiter und fachgerechte Entsorgung von Drachen kommen wir später. Aber
Smaug ist aber noch interessant. Smaug ist eigentlich Glaurung nur weniger.
Mhm. Aber mit Fliegen.
Er dann nicht eigentlich das perfekt abgeschlossene Modell? Also bis halt ein Hobbit kommt, aber irgendwie Hobbits hat die böse Seite ja halt quasi gar nicht auf dem Schirm.
Ja, also von der Funktionsweise ist es halt ähnlich wie Ankalagon, nur in kleiner. Aber also um den Glaurung-Vergleich nochmal aufzugreifen, beide werden geschickt Also gut, Smaug wird nicht geschickt, aber beide gehen zu einem großen Goldschatz, ruhen sich drauf aus. Beide sind die einzigen, die Sprechrollen haben auch. Unterhalten sich mit jemanden, der reinkommt. Machen dann noch ein paar Shenanigans. Und als sie rauskommen, werden beide von einem Menschen getötet.
Es sind auch immer Menschen, ne? Das ist ja schon auch ein interessanter Punkt. Das ist, ich glaube, wir kennen... Ja gut, Ankalagon stirbt, glaube ich, durch Earendil, also quasi auch irgendwie ein zumindest Halbmensch. Das heißt, eigentlich alle Leute, die wir kennen, die einen Drachen umbringen, sind Menschen. Das ist schon bemerkenswert.
Ja.
Gut, Earendil ist da schwierig, weil ne, zu dem Zeitpunkt ist er ja eigentlich schon ein Elb. Ja.
Aber er hat zumindest eine gewisse menschliche, also eine menschliche Seite, so sagen wir es mal.
Genau, ja, 50% Mensch. Ja.
Der hat es ja tatsächlich dann am Ende auch zum Star geschafft. Es tut mir so leid, ne? wo ich gerade überlege, ist, wie gut kriegst du denn einen Drachen, der schon einen gewaltigen Hort hat, noch irgendwie überzeugt, für jemanden zu kämpfen? Also ich überlege gerade so, ich als Drache würde vermutlich erstmal sagen, so ja, nee.
Zumindest Smaug, ne?
Ja. Aber die Gier.
Ja, aber Sauron.
Smaug hat ja jeden einzelnen Punkt seines Schatzes gekannt. Und für Sauron war, glaube ich, Gold nicht so wichtig. Der hat einfach gesagt, ja, ich besorge dir einfach alles Gold von Mittelerde und gebe dir die Hallen, die kannst du behalten.
Sauron hat sicherlich auch viel. Aber Gold, ne?
Was ich mich
da Risiko ist nur, dass er anfängt, dann irgendwie den schwarzen Turm zu plündern. Aber
was ich mir halt auch überlege, also ich glaube auch, dass Sauron sich eigentlich nicht wirklich was aus Gold gemacht hat oder so.
Außer es war in Ringform, aber.
Ja. Aber ich überlege wirklich, also ja, also die Drachen sind ja wirklich nicht auf den Kopf gefallen fürs Erste, außer sie stürzen irgendwie ab oder fliegen wogegen, ne? Aber deswegen.
Glaubst du, erst mal irgendwo passiert, dass so ein Drache gegen so eine Scheibe geflogen ist, wie man es bei so Tauben und so kennt, weil da kein Aufkleber drauf war?
Das ist bestimmt bei Melkors Versuchsobjekten irgendwie mal passiert. Da macht es Bong und er so, nee, okay, ich muss was ändern.
Vielleicht konnten die deswegen am Anfang auch nicht fliegen.
So in den See reingestürzt oder so.
Entschuldigung, vor deine Frage hier
gar nicht. Alles wunderbar. Ich versuche die mal wieder zusammenzubauen. Als Smaug, klar, natürlich, da kann erstmal, also Sauron wird ja nicht persönlich vorbeikommen, sondern es kommt erstmal ein Bote. Das ist für mich als hochkompetenten, erfolgreichen Feuerdrachen ja erstmal sowieso eine Beleidigung. Also esse ich den Boten auf.
Wenn es ein Nazgul ist,
wird es vielleicht schwierig. Im Optimalfall kommt er auch im Schafskostüm oder so.
Ich glaube, also so viel Verstand kann man Sauron dann schon zutrauen, dass er da kein Ringgeist in so ein Schafskostüm steckt und dann vor den Erebor schickt. Also das.
Nee, ich weiß nicht. Irgendwie in letzter Zeit, wir haben ja ein schon so Sachen Reiter wie, ah, du hast meine Botschaft also bekommen. Ja, war lecker. nein, aber deswegen, also eigentlich ist das eine Situation, wo ich mir das jetzt, ich weiß, gerade ist es lustig, aber jetzt mal ganz ernst, wo ich mir überlege, eigentlich als Smaug würde ich schon erwarten, dass der Sauron bei mir persönlich auftaucht und dann kann der, also ne, auch Sauron ist ja durchaus geschickt im Verführen und Leute aus der Reserve locken und.
Aber ist das so unwahrscheinlich, dass er das macht?
Und da kommen wir gerne zu, aber. Ich denke, also Sauron müsste persönlich hin und das Angebot, was er dem Drachen macht, das muss ja gut sein. Und auch Smaug weiß ja, dass er im Zweifel nicht unverwundbar ist. Und da ist schon die Frage, was ist hier der Kosten-Nutzen-Faktor für mich als Drachen? Und merke ich als Smaug in dem Fall dann nicht auch, dass Sauron mich eigentlich ja nur benutzen möchte? Also klar, er bietet mir an, ich habe ja auch was davon. Aber habe ich das wirklich so?
Also ich kann es mir insofern vorstellen, weil wenn es ein Motiv gibt, mit dem Sauron am erfolgreichsten ist, ist es immer Gier. Nicht unbedingt Gier nach materiellen Dingen, aber vor allem natürlich auch Gier nach Macht. Und ein Drache, gerade auch Smaug, ist ja dann doch eher ein gieriges Wesen. Das wäre eine Brücke, über die Sauron ihn, oder eine Schlinge, über die er ihn vielleicht kriegen könnte, ne? Dass er wirklich mit den Reichtümern argumentiert, die er noch bekommen kann, ne? Weil Sauron natürlich schon so ein bisschen den Vorteil hat, das ist schon immer noch Sauron. Wenn der Drache jetzt beschließt, ich plündere jetzt mal Mordor, das weiß ich nicht, wie das ausgeht, ne? Insofern So könnte
Sauron
es was
macht
werden.
Ein großes Auge, würde ich erstmal sagen.
Sauron macht ein großes Auge, ja. Ja.
Und man muss ja auch bedenken, die drei, warte, sorry, musste meinen Teekessel noch wegstellen. Ich glaube, dass Sauron für die Drachen trotzdem noch eine Respektperson wäre, weil das war ja doch die linke Hand von Melkor im Grunde.
Ja, das schon, ja.
Und ich meine, seine Gegner oder Verbündeten zu überzeugen, war ja doch Saurons Spezialgebiet, also.
Und vielleicht.
Sonst wären ja die Ringe nicht zustande gekommen.
Wir wissen ja auch nicht genau, wie Melkor die Drachen kontrolliert hat, ne? Vielleicht gibt's ja da irgendwelche, sag mal, Special Tricks, wie man die besser überzeugt. Und wenn die dann einer noch kennt im dritten Zeitalter, ist das ja mit Sicherheit Sauron.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Das könnte natürlich auch noch sein.
Ich meine, ne, kann ich jetzt wieder in die Deep Lore ein bisschen reingehen. Man weiß ja, dass Glaurung mit Melkor mehr oder weniger über Gedanken kommuniziert hat. Dass es hier vielleicht die Usanve Kenta einen Einfluss hat, also diese Gedankenübertragung, die auch Galadriel zum Beispiel nutzt, um mit den Gefährten zu kommunizieren. Und dass das Sauron vielleicht mit Smaug gemacht hätte, wenn Sauron potent genug gewesen wäre. Vielleicht auch erst mit dem Ring, wer weiß. Aber das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass er dann halt so Smaug kurz angerufen hätte und so, yo, ich habe Arbeit.
Das ist auch ein interessanter Punkt, dass das tatsächlich dann vielleicht einfach übers Gedankentelefon läuft.
Ja, quasi. Und es ist ja schon so, es ist ja, Gandalf befürchtet ja explizit, dass der Norden das Problem wird, wenn Smaug irgendwie aktiv wird. Und der Düsterwald, die Elben da sind nicht so weit weg, die werden wahrscheinlich schon noch so ein bisschen Reichtümer haben, ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Auch Lorien ist nicht unbedingt weit weg, die Eisenberge, also.
Und Lorien brennt auch gut.
Und Lorien brennt gut, das ist korrekt.
Das ist ja das Ding, also Lorien war ja schon sowas, wo sich Sauron viermal im Ringkrieg die Zähne ausgebissen hat. Mit so einem Drachen wäre das relativ easy, der brennt das einfach weg.
Ja, und ich denke auch, dass die Macht von Galadriels Ring nicht unbedingt so gegen Drachen ausgerichtet ist.
Nee, ist kein Feuerlöscher.
Genau, es ist nämlich kein Feuerlöscher, ja.
Den Ring des Wassers, den hat Elrond.
Warte. Ich glaube, Elrond hat den Ring der Luft. Das haben wir schon mal durcheinander gebracht.
Ich erinnere mich.
Ich glaube, Vilja ist Gandalf, der Ring der Luft.
Gandalf hat den Ring des Feuers.
Ja, Elrond hat Vilja, das ist der Ring der Luft. Aber trotzdem hätte das nicht funktioniert. Wir haben das tatsächlich in unserer Bruchteilfolge ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen ist das so ein Triggerthema bei uns.
Es sind ja auch nur drei Elbenringe, da kann man mal durcheinander kommen.
Ja, man will ja das nicht durcheinander bringen.
Es würde zu Bruchteil auch sehr gut passen mit dem Wasserring. Bleibe ich immer noch bei. Aber
es ist Luft, ja.
Ist es
ja, Vilja hat halt den blauen Schuh.
Genau, ja, richtig.
Das heißt aber, dass Galadriel ja den Feuerlöscher quasi hat.
Die hat das schon clever gemacht. Damit kann sie die Pflanzen schon gut gewässert halten und dann gibt's auch keinen Waldbrand.
Ich glaube schon, dass der Drachen schon einen Impact gehabt hätte. Also Lorien gegen Drachen, schwierig.
Ja. Ich denke auch. Ja.
Aber warte, Will war das nicht, wie hieß das Schiff von Earendil nochmal?
Vingilot, ja.
Okay, dann ist falsch, weil ich dachte gerade mit Vilja und dass es vielleicht irgendwas mit Will wäre, weil dann würde das Sinn machen mit seinem Schiff, das in die Luft gehoben wird. Egal.
Ich werde das jetzt nochmal eben nachgucken, bevor er. Ja. Vilja ist.
Ich habe auch gerade nachgeschaut, ist der Ring.
Ja. Okay. Ja, also alles richtig gemacht in dem Fall. Vor 3 Jahren mal daneben gegriffen. Das ist rausgewachsen bei uns, das machen wir so nicht mehr. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sollten uns vielleicht mal darüber unterhalten, wie entsorgt man fachgerecht einen Drachen.
Ich bleibe dabei, eigentlich ist der lange See ist verloren. Da liegt eine riesige Biomasse drin, die da nicht reingehört. Der See stinkt, der kippt, die Fische schwimmen mit dem Bauch nach oben, dann wird da noch zusätzlich ein Haufen Altmetall reingekippt, also das kann nicht gut sein. Da hätte Bart sich durchaus mal Gedanken drüber machen können, als der Drache versucht hat, seine Stadt zu verbrennen.
Der Versuch war jetzt nicht komplett unerfolgreich.
Das stimmt, ja. Das ist wahr.
Ja, aber die Frage bleibt, so wie entsorgt man eigentlich fachgerecht einen Drachen? Also das muss ja nicht zwangsläufig in einer Naturkatastrophe wie dann im See enden, aber wie entsorgt man einen Drachen? Habt ihr da irgendwelche Ideen?
Also in Mittelerde wurden eigentlich, na, Scarfer wissen wir nicht, aber alle anderen Drachen wurden ja eigentlich mehr oder weniger fachgerecht im Meer oder im See versenkt.
Alle im Wasser gelandet. Glaurung, weiß ich gar nicht, ob der dann irgendwie noch in die
Teile. Ja, Beleren ist
ja
irgendwann.
Ja, okay, dann später schon, ja, das stimmt.
Das hat irgendwie so ein bisschen was von dem Palantiri. Davon sind auch einige im Wasser gelandet.
Stimmt.
Ah, ja. Oder Silmaril, alles landet irgendwo im Wasser.
Das zieht sich durch die Geschichte. Alles landet im Wasser.
Ich glaube, das ist so ein Endlagerproblem.
Es fehlt einfach ein gutes Drachenendlager.
Ja. Nein, ich mach jetzt nicht nur einen schlechten Witz.
Ja, ich war auch hab irgendwas gesucht mit End.
Ich bin im Beutelsend gelandet, aber.
Das Beutelendlager. Ich meine, nachdem Frodo weg ist und Sam danach, braucht man eh nicht mehr, oder?
Ja, aber auch im Endeffekt, also klar, Bilbo hatte eigentlich nur die kleine Truhe, aber hätte er dann doch säckeweise Gold und so weiter, hätte er da halt sein alles schön im Beutelsendlager und
gut, genug der schlechten Wortspiele.
Ja, reden wir.
Aber was ich mich dann frage, ist in nicht direkt Elfenbein, aber denkt ihr, also hätte es am langen See so ein Knochenboom gegeben?
Ja,
oder Drachenschuppen?
Ja, zumindest das Gold, oder das an Smaug dranhängt zum Beispiel. Ne? Ja, die Leute müssen ja eigentlich, muss da so eine richtige Industrie entstanden sein, von wegen, tauch jetzt hier nach Drachengold.
Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass so die Abenteurer Mittelerde da. Also ich meine, wenn die schon einen Hobbit jagen mit einem Mithrikettenhemd, angeblich, dann würde ich erstmal im See suchen.
Da ja, auch ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Wahrsager da das Geschäft ihres Lebens gemacht hätten oder Quacksalber, die hier, ich habe ein Stück vom Drachenzahn,
ja.
Das macht dieses und jenes. Keine Ahnung, du kannst damit durch Orks gehen, weil wenn du einen Drachenzahn dabei hast, wirst du unsichtbar oder so. Ich meine, wer weiß das schon. Aber reden wir mal über ernste Dinge.
Ich finde das schon ziemlich ernst.
Die Drachenkrankheit, was bedeutet das, Tim?
Möchtest du eine reale, eine ernste Antwort oder möchtest du eine nicht ernste Antwort?
Mach ruhig erstmal die Quark-Antwort und danach gehen wir zum ernsten Teil über. Es okay. Darf natürlich jederzeit eingestiegen werden.
Die Drachenkrankheit befällt dich, sobald du das erste Gold anguckst, dann wirst du verrückt.
War das jetzt der ernste Teil oder?
Also diese Sache mit der Drachenkrankheit ist ja eine Sache, die vor allem im dritten Hobbit-Film sehr prominent ist, um Thorins aber Wahnsinn zu erklären und um noch so ein bisschen dieses Prinzip der Gier wird da ja auf die Spitze getrieben. Das ist ja eigentlich das, was das meint. Ne? Durch das ganze Gold wird Thorin viel zu gierig und kann sich nicht trennen und stellt den Wert des Goldes über das Leben seiner Freunde und Verbündeten und alles. Und das wird halt durch diese Drachenkrankheit da ein bisschen dargestellt. Ich finde das als Bild nach wie vor eigentlich nicht schlecht. Ich finde auch die Umsetzung der Drachenkrankheit in dem dritten Hobbit-Film ist, das ist jetzt nicht schwierig, aber ist im Vergleich mit anderen Dingen eher auch eine der stärkeren Sachen des Films. Hat sicherlich einige Schwächen auch, aber ist all in all eigentlich okay als plakatives Motiv. Und natürlich auch was aus dem Hobbit-Buch ja irgendwie auch vorkommt, ne, dass Thorin da ein sehr goldfixierter Mensch wird. Und ich denke, das meint einfach die Drachenkrankheit, weil das ist ja im Endeffekt genau das, was der Drache auch macht.
Ja, das wäre jetzt so mein Punkt gewesen. Kann es sein, dass sich Zwerge und Drachen gar nicht so ähnlich sind?
Das dachte ich gerade auch. Drachen sind Zwerge mit Flügeln und feuerspuckend. Und ein paar Meter größer.
Ist in Zwergen tatsächlich sehr tief drinnen eigentlich und wurde eigentlich vor allem durch die Ringe verstärkt. Mhm. Weil es heißt ja, dass in jedem der Zwergenschätze ein Zwergenring lag. Das heißt ja, im Grunde, wenn man jetzt den Zirkelschluss macht, sind die Ringe ja eigentlich dafür erst verantwortlich, dass die Zwerge von den Drachen angegriffen wurden.
Ja.
Ja.
Das kann man schon so sagen, ja. Denke ich. Ne? Was aber natürlich heißen würde, dass das alles eher so eine Geschichte Ende zweites Zeitalter beziehungsweise Anfang drittes ist, dass die ganzen Zwergenhorte von den Drachen geplündert wurden. Also auch die, von denen wir nichts wissen. Das wird also wahrscheinlich eher nicht am Anfang des zweiten Zeitalters gewesen sein. Weil da gab es die Ringe noch nicht.
Ja, beziehungsweise da haben die halt vielleicht erst angefangen anzuhäufen.
Genau, ja. Ja, aber die Ringe kriegen sie ja erst Mitte des zweiten Zeitalters. Das heißt, wenn das wirklich die Ursache ist, dann wird es ja erst da wirklich dieser Prozess so richtig ins Rollen gekommen sein.
Genau, ja.
Nochmal zur Drachenkrankheit und dass das ja bei Zwergen und bei Drachen irgendwie so ist, so ich häufe Reichtümer an und dann sitze ich da mehr oder weniger drauf, wobei sich die Zwerge ja eigentlich vermehren und das auch so ein Stück weit weitergeben. Und bei den Drachen ist es halt so, das sagt man Drachen ja auch nach, wenn sich ein Drache seinen Hort zusammengebaut hat, dann bleibt er da und sitzt auf seinem Schatz, bis er eigentlich stirbt. Sind Drachen so gesehen nicht eigentlich eine sehr ineffiziente Lebensform, womit wir auch wieder beim Thema Vermehrung wären, weil, gut, ne, dazu wissen wir jetzt nichts, aber theoretisch, wenn es im Endeffekt irgendwie Lebensinhalt, Ziel und mal unabhängig davon, was das Motiv ist oder ob das vielleicht einfach die Basisbiologie von Drachen ist, wir haben ja auch in der Natur irgendwie diverse unterschiedliche Lebensformen und manchen sagt man nach, sie sind eigentlich nur da, um Nahrung für andere zu sein. dass der eigentliche Lebenszyklus eines Drachen sein müsste, er wächst auf, er pflanzt sich fort, er sucht sich seinen Hort und stirbt dann da irgendwann einfach drauf. Also das meine ich halt mit irgendwie ineffiziente Lebensform erstmal.
Ich meine, bei Tolkien wissen wir ja, dass er immer wieder rauskommt, um die Schafe zu reißen. Also der Überlebensinstinkt zumindest bei Tolkien scheint da zu sein.
Das würde aber ja bedeuten, die beste Möglichkeit, wenn du dir schon Drachen eingefangen hast, ist einfach
so eine Schafsspur zu legen bis zu einer großen Falle.
Ja, ich dachte jetzt einfach alle Schafe abziehen. Also Schafe leben ja normalerweise, zumindest diese Schafe, kultiviert durch den Menschen.
Ja.
Das sind Herden von Bauern und so. Und jetzt ganz ehrlich, wenn da ein Drache in dem Berg neben dir ist, ist die Wahl deines Wohnortes sowieso nicht, solltest du die wirklich nochmal überdenken. Und dann würde ich die Schafe mitnehmen. Und das würde ja bedeuten, wenn die Schafe wirklich brauchen, könnte man einen Drachen vielleicht so aushungern. Der Nachteil ist natürlich, er sucht sich dann wahrscheinlich irgendwann neue Beute. Und dadurch, dass sie ja fliegen können, haben die wohl eine recht große Reichweite.
Das heißt, man müsste herausfinden, man müsste nach jedem Angriff einfach so ein bisschen weiter wegziehen, bis er halt irgendwann verhungert. Oder er ist halt schlau und fliegt dann halt öfter raus.
Das muss man im Endeffekt dann auch wieder ganz naturwissenschaftlich angehen. Man muss
vielleicht
einfach,
haben die das auch geblickt und haben deswegen die Schafe immer dahin geschickt,
damit
der Drache im Berg bleibt.
Optimale Distanz zwischen den Drachen und die Nahrungsquelle bringen, sodass es sich für den Drachen eigentlich nicht mehr lohnt, seinen Schatzhort zu verlassen, weil der Aufwand, um die Nahrung zu kriegen, energiehaushaltstechnisch viel zu groß ist und gleichzeitig der Weg so weit, dass man zwischenzeitlich seinen Schatz stehlen könnte. Und damit setzt man so einen Drachen, glaube ich, wirklich wirkungsvoll schachmatt.
Ja, vor allem, wenn wir an die Rechnung von vorhin denken mit Dankalagon.
Ja.
Das Problem ist halt, Smaug ist halt 60 Jahre nicht rausgekommen und hat trotzdem noch gelebt. Also entweder hat er sehr gute Taktiken im Fleischtrocknen oder die brauchen tatsächlich nicht so viel Nahrung.
Ah, ich habe gerade Gimlis Stimme in meinem Kopf. Gut abgegangenes Fleisch. Ach ja. Ich gucke mal ganz kurz auf meine kluge Liste. Ihr könnt ja nicht nachprüfen, ob die jetzt wirklich klug ist, aber ja, lustigerweise, was ist denn das Lieblingsessen von Drachen? Also so einfach mal
Schafe,
durch die Bank.
Boah, steht das vielleicht sogar im Hobbit drinnen, weil er redet ja über die Geschmäcke von Menschen und Zwergen.
Und wir wissen schon, als Tal noch besiedelt war, steht zumindest auch im Hobbit, also die Menschen haben ja Tal nicht sofort verlassen, sondern das ist ja dann so nach und nach verfallen, ist er ja schon ab und zu rausgekommen und hat sich Jungfrauen gesnackt.
Auch da haben wir wieder die Kopplung Richtung mittelalterliches Drachenbild, ne?
Ja. Es steht jetzt nicht genau, was das für welche waren. Also, ne, es könnten auch es muss jetzt im klassischen mittelalterlichen Sinne sicherlich irgendwie sag mal weibliche schöne Jungfrauen, aber es kommen ja auch andere in Betracht. Das ist nicht im Text ausgeführt. Nein, also anscheinend Drachen essen gerne Menschen. So scheint es schon zu sein, weil von den Zwergen, es scheint nicht so zu sein, dass sie nur Zwerge essen gerne, sondern wenn es Menschen gibt, nehmen sie die auch wohl gerne. Ähnlich wie mit den Trollen, denke ich.
So die Delikatesse quasi.
Ja, genau.
der zweibeinigen Lebensform.
Ich meine, im ersten Zeitalter hört man tatsächlich wenig über das. Ich glaube, das ist wirklich so ein Smaug-Ding.
Ja, das ist, denke ich, aber auch, weil die Darstellung von Smaug sehr an einen mittelalterlichen Drachen angelehnt ist.
Mhm.
Glaurung ist dann ja doch irgendwie nochmal was anderes.
Ja.
Und vor allem, wir haben ja quasi, erstes Zeitalter ist trotzdem knapper zusammengefasst und ich glaube, im Silmarillion wäre einfach keine Zeit dazu gewesen, das zu erklären. Keine Ahnung, jetzt aus dem Kopf, was Tolkien vielleicht in irgendwelchen anderen Schriften hat.
Dann hätte ich hier noch eine launige Frage aufgeschrieben. Drachen mit Ringen und sonstigen Wunderdingen. Es gibt ja, also offensichtlich gibt es ja Ringe in Mittelerde. Und es gab ja auch sonst Sachen, die magisch waren oder zumindest so genutzt wurden. Was würde passieren, wenn ein Drache tatsächlich einen Ring der Macht bekommt?
Also es scheint schon so zu sein, dass wenn die in Kontakt mit so einem Ring kommen, dass die den Ring einfach verbrennen. Das wissen wir ja von zumindest vier Zwergenringen.
Dass sie dem Drachenfeuer zum Opfer gefallen
sind. Genau, das heißt, wahrscheinlich, also das ist ja schon bemerkenswert, wenn dieser Ring auf Basis, also die Basis des Schatzes ist und dann ja wahrscheinlich einfach im Schatz liegt, den Rest des Schatzes, der Drache fängt ja nicht an, das Gold zu schmelzen. Das ist ja eigentlich nicht so seine Art.
Das war halt auch so
das einer meiner Grundgedanken. Das ist halt denkbar, wenn der Zwerg, der den Ring trägt, noch da ist und versucht, seinen Schatz zu verteidigen, dann kann es natürlich gut sein, dass der mit dem Ring geschmolzen wird. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass das anscheinend ja immer passiert ist, wenn ein Drache angegriffen hat. Ausnahme ist natürlich der Erebor. Da wissen wir, der Ring der Zwerge wurde ja erst gerettet.
Ja. Also, aber vielleicht war das ja ein anderer Ring.
Meinst du quasi so ein Decoy-Ring?
Nee, wir wissen ja, dass der Erebor in einer kleineren Form schon vorher existiert hat. Also, dass da vielleicht einfach ein anderer Zwergenring war, bevor quasi die Zwerge aus Moria rüber migriert sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dieses auf dem Grunde jedes Zwergenschatzes liegt ein Ring, dass es metaphorisch gemeint ist. Quasi, dass damit der Zwergenhort überhaupt angelegt wird, muss ein Zwerg wirklich so den Ring besitzen. Das würde auch erklären, mit dem vorher, dass jetzt sich jetzt nicht die Drachen immer quasi so ein Loch reingebrannt haben in den Goldschatz, sondern dass die halt die Zwerge den verteidigt haben und dann.
Was ja naheliegend ist, weil diese Ringe sind ja anscheinend, wir wissen nicht genau, was die Zwergenringe ansonsten noch machen, glaube ich, ne? Aber wenn ich so eine, sag mal, mächtige Waffe habe, wie so ein Zauberring, was ja wahrscheinlich der Fall ist, würde ich die schon auch versuchen einzusetzen, wenn da gerade ein Drache versucht, mich zu fressen.
Aber ich denke es mir trotzdem, also eigentlich muss so ein Ring, unabhängig, ob das jetzt ein Zwergenring ist oder vielleicht ein anderer, doch schon einen gewissen Reiz für einen Drachen haben, oder? Oder so gar nicht?
Also ja, Smaug bemerkt ja den Ring von Bilbo sofort.
Also
die Frage ist halt, ob das quasi für ihn, weil wir wissen ja, dass die Ringe aus recht reinem Gold waren und viele auch mit Juwelen und so, ob das an sich anziehend ist oder wirklich diese Macht des Bösen darin.
Ich könnte mir schon vorstellen,
dass in gewisser Weise magiesensitiv scheinen Drachen ja schon zu sein.
Ja.
Plus gegebenenfalls auch magisch begabt.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass, und die sind ja nicht dumm und bleiben, also Smaug wird auch schon mitbekommen haben, was so in der Welt um ihn herum ist. Und ja, ob das jetzt der eine Ring ist, da soweit weiß ich nicht, ob der das so in Betracht zieht, ne, dass das jetzt der eine ist. Aber dass das ein besonderer Ring ist, scheint er ja wirklich schon wahrzunehmen, ne? Also im Sinne, dass es ein magischer Ring ist.
Ist halt natürlich immer schwierig, weil im Kontext des Hobbits, der wurde ja geschrieben, als der eine Ring noch einfach ein Zauberring war. Aber im Nachhinein muss man das ja dann immer sehen, im Großen und Ganzen. Ja, aber ich glaube nicht, dass er gecheckt hätte, dass es der Ring ist.
Ich glaube, dann wäre er da nochmal ganz anders rangegangen an die
Sache. Ich glaube auch, ja. Was denkt ihr, so ein Palantiri oder so ein Palantir, hätte ein Drache mit einem Palantir was anfangen können? Oder damit gegebenenfalls auch gearbeitet, um zum Beispiel auszubaldowern, wo könnte denn noch irgendwie Gold liegen?
Es ergeben sich natürlich gewisse anatomische Schwierigkeiten, einfach vom Größenverhältnis her. ist das schon eine andere Sache. Und die Frage ist natürlich, wie kommt er an einen Palantir, ne? Also,
ja.
Und dann ist es ja wohl auch so, dass, weiß man ja auch aus Nachrichten auf Vermittler, dass die meisten müssen ja richtig ausgerichtet sein, damit die funktionieren. Die müssen, das muss irgendwie, da geht es auch viel um irgendwie Legitimation, die Drachen jetzt eher nicht haben, ne? Wahrscheinlich hätten die damit nicht so viel anfangen können, denke ich. Zumindest verraten die denen nicht so viel Neues, was man nicht auch vielleicht, wenn man einfach mal ein bisschen hochfliegt und die Gegend erkundet, auch wissen könnte. Was für die halt relevant ist. Dem Drachen ist es ja erstmal egal, wie die Politik in der Welt so funktioniert.
Ja.
Was da jetzt in Rohan ist.
Ja, Drachen sind ziemliche Anarchisten in gewisser Weise, ne? Mhm.
Ja, oder Kapitalisten.
Das wohl auch.
Anarchokapitalismus. Ja. Ja.
Es gäbe aber, um jetzt wieder eine kleine Brücke ins Nirgendwo zu schlagen, es gibt tatsächlich von der Größe her theoretisch einen Stein. Und zwar den Stein von Erech, weil der war ja in der früheren Konzeption ein Palantir. Und der mit seinen 4 Metern Durchmesser wäre tatsächlich für Smaug nutzbar.
Ich stelle mir das gerade vor, wenn du dann weiter die Pfade der Toten beschreitest und du hast halt irgendwie so 2 Eingänge. Und der eine ist quasi dann die Selbsternährungshöhle vom Drachen, der da einfach mit der Schnauze dran liegt. Und dann ist auch klar, warum da keiner irgendwie rauskommt. Und weil er halt auch mal kurz weg muss zwischenzeitlich, kommt halt hin und wieder dann einer in die Höhle. Und naja, gut. Im Optimalfall hast du dann halt dich quasi als König oder Nachfolger von Isildur ausweisendes Schwert dabei.
Aber wenn er ihn irgendwie in den Erebor gebracht hätte, wäre halt einfach auch Entertainment für den. Ja. Der hätte so einen kleinen Fernseher, mit dem er in die Ferne schauen kann, ohne rauszugucken.
Der guckt sich.
Also einen praktischen Wert hätte
der. Der guckt sich dann ganz entspannt die Szene vom Rohirrim Charge im dritten Herr der Ringe Film an. Oh, das war wirklich interessant. Gut umgesetzt. Ja, interessant. Also Drachen sind ja eher so einzelgängerisch unterwegs, aber wo würdet ihr euch oder wo könntet ihr euch vorstellen, dass die Drachen wirklich mit einem Volk irgendwie zusammenarbeiten oder das unterstützen und das jetzt mal unabhängig davon, dass da potenziell irgendwie Sauron hintersteht? Oder bleiben die Drachen einfach Einzelgänger,
also,
wenn nicht eine,
es ist schwierig,
so große
es
Macht
müsste
dahinter
ja
steht?
Zum einen ein Volk sein, was den Drachen nicht per se feindlich gesinnt ist. Also Zwerge zum Beispiel, schwierig. Die haben eine gewisse Historie. Ja. Bei den Elben, denke ich, ist das zum Beispiel sehr, sehr ähnlich. Und es muss ein Volk sein, wo sich irgendwie, sag mal, ein gemeinsamer Nutzen, der sich aufteilen lässt, ergibt. Wenn du dich mit einem Drachen zusammenschließt und sagst, wir holen uns jetzt das Gold, weiß ich, wer das Gold am Ende hat. Das ist nicht Partei B. Und da bleibt nicht viel über. Man könnte über die Menschen diskutieren, aber auch die da wäre höchstens irgendeine dämliche Racheaktion gegen irgendwie den verfeindeten Nachbarstamm denkbar oder so, der zufällig sehr viel Gold hat, dann auch noch. weil mit den Orks über das Bekannte hinaus schlägt wahrscheinlich die Gier zu. Mit den Trollen gibt es gewisse ebenfalls Probleme, weil auch die legen Horte an und es gibt einen großen Geschwindigkeitsunterschied, muss man auch sagen. Und dann bleiben ja gar nicht mehr so viele Hobbits. Hobbits könnte gehen. Hobbits könnte wirklich gehen.
Ach so,
weil
die, da sammelt
denen
er
ist das Gold wirklich nicht so wichtig.
Und Smaug sammelt und oder
die können es gut klauen.
Die können gut klauen. Also das.
Ja, in der Zusammenarbeit. Und im Endeffekt, auch also wird ja Haussteuertruhen haben sie ja, die Hobbits, und dann kann der Drache das auch einsacken. So.
Wobei, ich glaube, Drachen wären halt, glaube ich, immer sehr autoritär, weil sie sich halt ihrer Macht bewusst sind, und ich glaube, das fänden die Hobbits halt nicht so gut.
Ich denke auch, der Part mit dem Verbrennen wäre
ja, ist unpraktisch.
Ja, doch, irgendwie schon. Ich habe auch kurz überlegt, so, der kann ja auch nicht wirklich dabei helfen, jetzt die Felder zu bestellen.
Der kann die halt verbrennen.
Und ich habe jetzt,
falls ein Schädling drinnen ist, zack.
Ja, Andro. Okay, das ja.
Dann wird das ganze Feld annihiliert. Nee, aber ich habe jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht und ironischerweise, ich komme halt irgendwie bei den Zwergen raus, weil mit dem Drachenfeuer lässt sich vermutlich einfach gut schmieden.
Ja, aber es gibt Verteilungsprobleme am Ende, denke ich.
Ja, natürlich, aber hast du so eigentlich?
Ich meine, wie wir im Hobbit 2 gesehen haben, hat er ja die Zwergenschmiede wieder angefeuert, was absolut laut den Büchern ist. Das war noch okay, fairerweise.
Ja. Vielleicht sind so diese Streitwagen. Also ich meine,
ich habe auf jeden Fall die Korsaren von Umbar zum Beispiel ausgeschlossen, weil irgendwie so ein Drache auf dem Boot und Wasser drumherum, das ist irgendwie eher nicht so, aber. Aber ich lande ironischerweise halt bei den Zwergen, weil halt eine gewisse Interessengleichheit einfach herrscht.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, dass mit den Trollen und den Horten, also Tim, du meintest ja der Geschwindigkeitsunterschied, was ich mir halt auch gedacht habe, also Trolle gelten ja gemeinhin nicht als intellektuelle Höhenflieger oder Überflieger. Und
Höhenflieger halt höchstens.
Und ja, so die Drachen
aber
sind ja
Volk
schon.
Aber hatten wir noch nicht.
Wir hatten viele Völker noch nicht, oder?
Da wir hatten viele. Welches hatten wir denn noch nicht?
Die Adler.
Das stimmt. Ja, da würde sich natürlich.
Oh, das ist optimal für so eine Findelkind-Geschichte. Ein Adlerpaar fliegt irgendwo Nebelgebirge, graues Gewürge und da ein schreiendes Drachenei. Oh nein, es ist gar kein Ei. Da guckt ja was raus und. Dann wird das adoptiert und dann
vielleicht weniger Findelkind und eher Kuckuck, aber.
Aber ja, die Adler würden sich natürlich potenziell, was das Fliegen angeht, irgendwie anbieten. Ich glaube, bei den Ents sehe ich da keine wirklich gewinnbringende Kooperationsmöglichkeit.
Nee. Ents sehr schwierig.
Und auch ansonsten nicht.
Elben, ja.
Ja, wie gesagt, der ist die Historie belastet.
Wenn sie die reiten dürfen.
Ja.
Ja, dann haben wir tatsächlich noch einen Punkt eingeschickt bekommen. Und ich lese den jetzt einfach mal so vor. Gandalfs Drachenfeuerwerk, ein fieser Versuch, Bilbos PTSD zu triggern.
Ja, also Bilbo ist ja so eine der Personen, die ist am wenigsten tangiert anscheinend auf dieser Feier. Den anderen Hobbits kommt das, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer hoch mit dem Drachen. zumindest, wenn man die Filmversion glaubt, ne? Aber die ist ja, glaube ich, da ganz gut. Also ist schon gemein, muss man eigentlich sagen. Wenn er das in Seestadt gemacht hätte, wäre das noch gemeiner. Keine Frage.
Vom Erebor aus.
So 60-Jahr-Feier oder so.
Ja, also ich glaube, also die hätten da eher verständnislos reagiert, könnte ich mir vorstellen.
Hättest du einfach noch so ein paar Schafsraketen hochgejagt und dann.
Ja, aber es ist schon gemein, das ist schon wahr.
Nee, ich glaube, der hat einfach getestet, ja, welche Hobbits kann ich für meine nächste Mission verwursten.
Der hat schon geguckt, wie Frodo und so reagieren, ne? Das,
ja. So. Ja, Frodo, der könnte schon funktionieren. So mein nächstes Bauernopfer.
Leider hat er die Rakete mit dem Ring gerade nicht gehabt, wobei das, glaube ich, auch ein bisschen auffällig gewesen wäre, wenn er da erstmal so eine Rakete mit einem riesigen Ring und Beutelzent startet. Insofern war es vielleicht ganz gut, dass es Drache war.
Oh je, ich überlege gerade, wie wäre es denn gewesen, wenn er so ein Feuerwerk gemacht hätte, irgendwie mit dem Auenland und daneben so ein dicker Pfeil. It's here.
Ja, naja.
Auen-Shire Bank hier.
Ja, also theoretisch könnten wir uns jetzt noch ein bisschen über Drachendarstellungen in anderen Werken und so weiter unterhalten. Wenn ihr da Lust habt, können wir das machen. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, sind wir ziemlich durch und wir haben auch schon ganz gut was hier zusammengehortet an Überlegungen, Meinungsaustausch und natürlich auch vielen Fakten. Habt ihr jetzt noch was zum Thema Drachen?
Ja. Ich hätte nur die Abschlusskategorie.
Ja, bitte.
Ja, ihr kennt das ja, wenn wir es nicht vergessen oder wie in letzter Folge einfach mal zwischendurch machen, widmen wir uns am Ende noch ein bisschen Gandalf und in dem Fall dann halt Gandalf und den Drachen. Und da gibt es ja durchaus dann doch einige Berührungspunkte, wie nämlich, ich weiß nicht mehr, welcher der vielen Zwerge es ist, aber das im ersten Hobbit-Film so treffend sagt, Gandalf hat sicherlich schon hunderte Drachen getötet.
Genau, schon viele Drachen getötet oder so. Und dann schließen sie Wetten darauf ab, wie viele es waren.
Ja,
Gandalf
genau, so
muss dann sagen, wie viele waren es, sag das jetzt.
Ja, ich glaube, also wenn man Gandalf und den Drachen bespricht, muss man natürlich Gandalf und Smaug besprechen. Das haben wir eigentlich eben schon im Großen und Ganzen gemacht. Man kann natürlich schon nochmal sagen, es war schon auch vielleicht notwendig, aber trotzdem ein Gamble, nicht bis zum Drachen mitzugehen an Gandalfs Stelle. Sagen wir es vielleicht mal so. Man hätte da vielleicht durchaus noch die Kräfte eines Zauberers gegebenenfalls gebrauchen können.
Ja, aber vielleicht war es halt einfach ein alter Schulfreund von ihm.
Ja.
Wir sind noch aus Wallin, ja. Oder von der Ainul Lindale. Und vielleicht auch von früher, vielleicht hat der Gandalf seine Rauchkünste vom Smaug gelernt.
Ja.
Oh, das ist ein guter Take.
Dann haben sie dich wegen irgendwas geschritten und dann hat Gandalf so gesagt, yo, dir zahle ich's
nicht. Aber nicht die Eier selber hinzugehen, sondern jemanden schicken. Das ist,
ja.
Das ist aber auch so Gandalfs Muster. Ja. Also.
Ja.
Schon ein bisschen so der Puppet Master, ne?
Gandalf Fall wieder.
Ja.
Wie gesagt, Bauernopfer.
Das ist eigentlich.
Gandalf ist in Wahrheit der Böse.
Ja, kommt ein bisschen auf die Perspektive an, aber für gewisse Hobbits, ja.
Ich meine, was ist mit Frodo? Dem geht's scheiße und was macht Gandalf? Ja, ich gehe jetzt zu Tom Bombadil.
Das stimmt. Ach ja, und was mit dem Auenland ist, ist auch nicht so richtig, aber.
Nee. Ach ja. Stimmt, eigentlich ziemlich dreckig von Gandalf so. Aber das ist ja jetzt Sache der Zwergen. Die kennen sich ja mit Drachen aus. Da gibt's ja eine. Das ist ja.
Das ist noch nie schief gegangen.
Das ist ja auch nicht meine Hütte da.
Ja.
Was kann schon passieren?
Ja, also ich meine, es ist natürlich am Ende doch geschickt, irgendwie den Zorn dieser Zwerge dann irgendwie zu mal kanalisieren. Und er hilft ihnen ja auch irgendwie und ist ja durchaus auch ein hilfreicher.
Er heizt und stachelt sie an.
Es gibt ja durchaus auch Kapitel im Hobbit, wo Gandalf durchaus aktiv wird. Bei den Orks zum Beispiel.
Ja.
So, ne? Also ich denke schon, dass ihm auch am Gelingen dieser Operation durchaus gelegen war.
Ja, gerade auch, und das hat Gandalf ja tatsächlich eigentlich immer auf dem Schirm, dieses größere Ziel halt, Sauron da zu bekämpfen, wo es Not tut und da präventiv tätig zu werden und auf der einen Seite die Zwerge wieder ein Stück weit zu ermächtigen, den Norden zu sichern, in dem der Berg eingenommen wird und vor allem den Drachen zu vertreiben oder zu töten, damit der sich nicht mit Sauron verbünden kann oder halt im Norden auch nicht weiteren Schrecken verbreiten könnte, wenn er wollte, ist ja schon eigentlich ein sehr cleverer und auch sehr weitsichtiger Zug von
ihm. Zusammengefasst, Gandalf hat wahrscheinlich einfach bemerkt, dass die Schafe langsam knapp werden im Norden und sich dann gefragt, was macht der Drache, wenn die Schafe leer sind.
Genau, da hat der magische Stab einmal angeschlagen, so Schafe knapp, Lieferung nicht möglich.
Genau. Vielleicht hat er erst versucht, das so Schafe zu organisieren und dahin zu bringen, aber es ist natürlich auch nur Spiel auf Zeit.
Ja. Gut, habt ihr noch was? Dann würde ich an der Stelle erstmal einen herzlichen Dank an euch aussprechen, insbesondere an dich, Lukas, dass du unsere Folge hier so lange bereichert hast und das Ganze ohne dich selber zu bereichern, weil ich glaube, du bist um keine Münze Gold reicher als vor dieser Folge. Wir bedauerlicherweise auch nicht.
Ja, aber ich bedanke mich immer fürs Dabeisein. Macht immer wieder Spaß.
Hervorragend. Du kannst ja auch sicher sein, dass wir dich früher oder später sowieso nochmal anhauen werden für weitere Folgen und
Oh, ihr werdet bei mir vielleicht auch mal bei was eingeladen werden.
Immer gerne.
Ich bin gespannt.
Wir kommen meistens unvorbereitet. Aber wir kommen meistens, also. wir hoffen natürlich, euch hat diese Folge beim Zuhören auch gefallen. Und ganz obligatorisch dazu, falls ihr euch jetzt überlegt, boah, Drachen im Mittelerde, da habe ich eigentlich noch gar nichts zu gehört oder gelesen, weil ich habe in Anführungszeichen nur die Filme geguckt. Guckt die nochmal. Die sind gut, aber lest vor allem auch die Bücher und hört mal in die Hörbücher rein. Schaut mal in die Amazon-Serie, vielleicht in der dritten Staffel dann auch mit Drachen dabei. Ich meine, es gab in der letzten Staffel ja schon einen sehr interessanten Auftritt eines riesengroßen Trolls. Warum nicht also in der nächsten Folge
Staffel einen draufsetzen? Wenn in der nächsten Staffel ein Drache drin ist, wissen wir schon, wen wir als Gast für diese Folgenbesprechung einladen.
Auf jeden Fall.
Damit sind wir wieder beim Thema PTBS. Aber das ist was
anderes. Genau.
In der ersten Staffel hatten wir Drachen.
Ja?
Krieg des Zorns.
Stimmt, da wurde, ja.
Das war stimmt. Da auch ein Drache dabei oder war da Balrogs?
Ja, was die Flügelwesen der Nazgul waren, aber die haben Feuer gespielt, also muss Drachen gewesen sein.
Punkt. Verdammt, dann ist das ja schon abgehakt. Was mag als nächstes kommen? ja, hört gerne weiter uns, auch wenn wir manchmal etwas abschweifen, aber wir beleuchten ansonsten immer alles gerne, also hier uns für die Ringe, ein unerwarteter Podcast, und schaut doch auch gerne einfach mal bei Lukas auf YouTube zum Beispiel vorbei, Tolkien erklärt, also du meinst, es ist schon ein bisschen her, das letzte Video, aber
ja, aber ich glaube, wenn man jetzt reinguckt, ist man erstmal ein bisschen beschäftigt,
die Sachen, das ganze Material gesehen hat. Die Sachen laufen ja nicht weg, die da sind. Ja.
Und es kommt im Frühling noch was. Ich habe jetzt schon 24 Minuten vom neuen Video fertig, also da kommt ein Brecher.
Sehr cool. Wir freuen uns auf jeden Fall an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an dich und auch an dich, Tim, fürs Wohnung zur Verfügung stellen.
Sehr gerne. Und
ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich mache jetzt einfach dicht.
Ich finde schon gut, dass du dazu aufgerufen hast, den dritten Hobbit jetzt nochmal zu sehen. Das war eigentlich so deine Konklusion.
Na, wie auch immer, wir freuen uns, wenn wir uns dann wiederhören, wenn es beim nächsten Mal heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, Kakao.
Wir freuen uns natürlich immer über eure Unterstützung und wären daher sehr dankbar, wenn ihr uns zum Beispiel auf Instagram besucht und liked, auf Spotify abonniert oder beim Podcatcher eures Vertrauens. Da sind wir, wie ihr wisst, eigentlich überall vertreten. Auch über Bewertungen freuen wir uns, unabhängig davon, wie sie denn ausfallen, weil wenn sie gut sind, dann wissen wir, okay, ihr seid zufrieden, klasse. Und wenn sie vielleicht nicht so gut sind, dann wissen wir, ach, wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Sache noch arbeiten. Apropos arbeiten, natürlich würdet ihr uns auch sehr damit helfen, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt und uns monatlich ein wenig Geld zukommen lasst, damit wir zum Beispiel unsere Technik einfach noch ein Stück weit verbessern können. Und ja, für die Abonnenten gibt es auch das ein oder andere kleine Goodie. Allerbesten Dank.
Ach ja, der dritte Hobbit.
Ja.
Also generell, jeder der Hobbit-Filme hat ja durchaus seine Stärken, und stark sind vor allem die Szenen, die ans Buch auch angelehnt sind. In vielerlei Hinsicht.
Ja.
Und das ganze Zeug, was so nicht im Buch ist, das ist halt häufig sehr fragwürdig.
Ich weiß noch, wie enttäuscht ich damals aus dem dritten Hobbit raus.
Aber ich finde den dritten nach wie vor auch als Film schwierig, weil der einfach meiner Meinung nach nicht fertig ist. Da ist, also, die machen Handlungsstränge auf, die nicht wieder zumachen. Und zwar einige. Oder halt am Ende mit, ach, hier sind jetzt die Adler und jetzt haben die gewonnen. So.
Die Schlacht ist sowieso super konfus.
Ja.
Damit war Jackson nie gut mit Schlachten zumachen. Ja, das ich meine, als einzige vielleicht,
Hemsklamm. Ja, aber das funktioniert auch, also am Ende funktioniert es ja immer gleich, ne? Es wird dramatisch, 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 und dann kommt irgendwann Deus Ex Machina, Schlacht ist jetzt vorbei. Und bei Hemsklamm funktioniert das ganz gut. Bei Minas Tirith schwieriger. Beim Pelennor
ist es eine Katastrophe, weil da kommen die fucking Geistwesen. Ja.
Gab's eigentlich ein, also ich musste ja leider bei der Diskussionsrunde eine halbe Stunde früher gehen, weil ich noch zum Mähtesting musste, aber gab's eine Conclusio? Also was ist besser? Die zweite Staffel Rings of Power oder der dritte Hobbit?
Nee, ist so dahin geplätschert.
Okay.
Ja, weil du vorher, also weil du weg bist, vermutlich. Hast du da eine klare Meinung zu?
Nee.
Die ist schon vorher nur dahin geplätschert,
ja.
Also da.
Ja, nee, ich habe da keine klare Meinung zu. Ich finde es auch schwierig zu beantworten, hätte ich gesagt.
Ich glaube, es ist auch schwer zu vergleichen, weil das eine ist halt ein 2-Stunden-Film und das andere sind halt 8 Folgen Interessantes.
Und also ich glaube, was die Voraussetzung angeht, hatte Rings of Power eigentlich die deutlich besseren. Wenn man es quasi mit den ganzen Sachen, die da mit, also Jackson war ja auch krank irgendwie zwischenzeitlich, und dann ist das alles irgendwie ein bisschen Verzug geraten.
Ich glaube,
alles,
die Voraussetzung, die beim Hobbit einfach nicht gut war, ist die, dass er auf 3 Filme angelegt war.
Ja. Ja, wahrscheinlich, ja.
Wobei man sagen muss, also aus der Schlacht, die ist ja komplett anders, als die im Buch verlaufen ist, und nicht nur, weil Bilbo niedergeschlagen wurde, die wurde danach doch noch auf 3 Seiten beschrieben. Und das waren halt komplett andere Taktiken, die da beschrieben wurden. Und das hätte im Film auch besser funktioniert, weil es logischer gewesen wäre als Azog, der da auf dem fucking Berg steht mit seinem...
Mit diesem Signalsystem da. Diesem Segel.
Mit dem Geierding da.
Ja, genau.
Also, was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn ich mich recht erinnere, ist es im Buch ja so, dass Gandalf halt Beorn so ein bisschen Honig ums Maul schmiert, um da immer mehr Zwerge irgendwie reinzubekommen. Und im Film ist es ja so, dass die quasi alle vor ihm fliehen und dann am Ende halt in seiner Scheune landen.
Ja, wobei es in der Extended Version vom zweiten Film eine Szene gibt, die sehr ähnlich wie die, also die gehen nicht dahin, sondern die sind da in der Scheune, aber die kommen dann so einzeln raus. Das ist sehr, sehr...
Ich glaube, vom Hobbit habe ich nur den ersten Teil Extended gesehen.
Das kann sein. Also ich meine, viel mehr ist auch in der zweiten Extended, ehrlich gesagt, glaube ich.
Aber das wäre tatsächlich cool. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, warum Extended halt häufig doch irgendwie noch ein bisschen besser ist.
Ja, aber der dritte Hobbit ist zum Beispiel einer, wo es in der Extended überhaupt nicht besser wird.
Also ja, das liegt dann so ein bisschen in der Natur der Sache.
Genauso wie ich der Meinung bin, dass man bei der letzten Disc von den Herr-der-Ringe-Filmen auch besser die Kinoversion schaut.
Was ist denn da nochmal anders?
Die Hexenkönig-Geschichte.
Saurons Mund, was an sich eine coole Szene ist, aber das Aragorn Saurons Mund köpft.
Das ist also out of character auch, ehrlich gesagt, aber ja.
Und die Begegnung von Gandalf und dem Hexenkönig.
Ah, ja, das ist, stimmt, das ist gar nicht in der Kinoversion. Ja, das ist auch Käse. Also das ist wirklich Käse, aber.
Aber die Szene mit Saurons Mund ist eigentlich eine interessante Sache, weil auch ich habe die Extended Version vom dritten Film, habe ich jetzt, ich glaube, vor 2 Jahren zum ersten Mal gesehen. Also die habe ich richtig spät. So den ersten und zweiten habe ich vom Start ab nur in Extended gesehen, bis ich dann irgendwann mal irgendwo die Kinofassung hatte und mir gedacht habe, oh mein Gott, es fehlt ja fast alles. Beim dritten ist es halt umgekehrt, aber beim dritten sind halt vor allem auch diese beiden Sachen kleben geblieben, nämlich einmal die Szene mit dem Hexenkönig und Gandalf und auf der anderen Seite die Szene vor dem schwarzen Tor mit Saurons Mund. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so out of character ist. Ich glaube, das ist der Punkt gewesen, wo es dann für Aragorn zu viel ist. Und ich glaube, da hat er gesagt, es ist scheiß drauf, ich bin eh schon hier. Und wenn der jetzt weiter seine Fresse hier aufmachen kann, dann zieht uns das einfach nur noch mehr runter. Deswegen jetzt ist...
Ja, aber er ist ja auch irgendwie in Schussreichweite des Tores, ne? Wenn er da den Messenger, also...
Ja, aber das interessiert die auf dem Tor, das interessiert am Ende Sauron auch nicht.
Ja, das kann er, ja, das wahrscheinlich schon, ja. Ja, also die Hexenkönig-Szene ist eigentlich wirklich die Idee. Es ist schade, was sie aus einer eigentlich sehr schönen Szene aus dem Buch da gemacht haben. Ja.
Auf der anderen Seite sind halt so wichtige Szenen drin, ich habe eh mal die Liste reingepostet hier in den Aufnahmechat. Zum Beispiel Aragorn Masters the Palantir. Dass das
stimmt,
nicht in der Kinoversion
ist
drin ist, ist halt eine
Katastrophe. Saruman zum Beispiel ist auch nicht in der in der Kinoversion, im dritten Teil.
Ah, ja, ja.
Genau, das ist Disc 1 halt. Ja. Der Decline of Gondor, das ist auch eigentlich eine coole Szene, wo die halt oben sind.
Ich habe einen Fehler gemacht.
Ach, du warst das, okay.
Ja. Stimmt. Warte, ich...
Achso, ihr habt die Mikrofon.
Ich hab versucht, auf meinem Handy den Chat zu öffnen und bin direkt mal mit dem Handy jetzt hier drin. Warte, ich versuche das zu ändern.
Ah.
Und wahrscheinlich muss ich jetzt nochmal eben rein.
Okay, wow.
Ja, jetzt geht's wieder. Technik und so, ne? Schwierig. Ja, aber es sind schon einige Szenen, ne?
Man kennt.
Wie kann ich das denn hier betreten, ohne es zu betreten? Ach da, Text. Ja. Das stimmt. Die Häuser der Heilung auch? Stimmt, ja.
Das fehlt komplett, ja.
Ja. Ja, das stimmt schon. Ja, also ich meine, insofern, klar, kann man schon sagen, ich finde den dritten Film eigentlich, also ich würde ihn mir auch eher in der Extended nach wie vor angucken. Aber weil ich halt dann einfach die mit dieser Szene auf der Mauer das skippe.
Ich meine, ich finde sowieso irgendwie das. Ich mag tatsächlich eigentlich den dritten Film fast am wenigsten, muss ich sagen.
Ja, ja.
Ich meine, er ist immer noch extrem gut, aber.
Ja.
Ich finde vor allem diese Sam- und Frodo-Szenen an vielen Stellen sehr
zäh. Das stimmt, ja. Da bist du, glaube ich, auch nicht alleine. Das habe ich von wirklich vielen Leuten gehört.
Ja.
Wobei, es sind gar nicht so viele, wie man immer glaubt, was aber natürlich eher wirklich dafür spricht, dass sie zäh sind, ne, wenn man denkt.
Genau, das ist halt der Punkt da.
Ja.
Der macht diese 5 Minuten Herr der Ringe Analysen.
Wo der macht der Filmanalyse oder was?
Ja. Nie quasi.
Zu wenig eigentlich, ja, ne?
Hast du mal über, also was ich für
Minuszeit? Aber in Graz war er dann auf die Minute genau. Also in Österreich haben sie irgendeinen Trick, wie man die Zeit wieder zurückholt.
Ja, die Tricks gibt es hier in Deutschland nicht. So viel ist mal sicher.
Ich glaube, die ganze Zeit, die Österreicher wieder rausholen, die landet irgendwie in Deutschland. Also das
ja. Wir blockieren einfach die Strecke so lange mit einem anderen Zug.
Auch das ist alles schon mal vorgekommen.
Ja. Na gut.
Schön, dass du da warst.
Sehr schön, dass du da warst, ja.
Ja, danke für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
Die Freude ist ganz unsererseits.
Ich habe nicht gedacht, dass wir über 1,5 Stunden über Drachen reden können.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel es dann am Ende netto sind. Ein bisschen was müssen wir raus. Aber es war relativ lange, ja.
Aus dem Mastergespräch mache ich direkt einfach eine zweite Folge. Der dritte Hobbit und weitere Sachen. Ja, danke, dass du da warst. Gerne bis zum nächsten Mal.
Ja.
Eine Hör die Ringe Produktion 2025.